Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Ich gucke mir wirklich immer nur den Anfang an.
Hast du echt immer den Anfang gesehen?
Ja, ich höre wirklich direkt wieder auf. Ich habe keinen Grund, diesen Film darüber hinaus zu gucken. Und unabhängig davon, wie der Rest des Films ist, um vielleicht jetzt langsam mal zum Indiana Jones 5 zu kommen, ich finde, diese ersten 20 Minuten wischen mit Indiana Jones 5 den Boden auf.
Sagt mal, Lisa und Marco, Harrison Ford, er ist ja berühmt für seine Rollen als Han Solo, Rick Deckard und natürlich Indiana Jones. Aber habt ihr denn auch schon andere Filme mit ihm geguckt?
Nein. Ich habe diese drei Franchises geguckt, davon auch wirklich alles, aber nichts anderes mit ihm. Also nicht, dass ich mich dran erinnern könnte. Ich habe extra nochmal seine Filmografie angeguckt. Ich habe nicht mal Apocalypse Now gesehen, muss ich an dieser Stelle zugeben, wo er ja auch anscheinend irgendwo vorkommt.
Also vielleicht zwei Minuten oder so.
Ne? Ja, vielleicht könnt ihr einen Film sagen, vielleicht habe ich doch dann noch eine Erkenntnis. Aber ich habe wirklich all das geguckt, was Fabian gerade gesagt hat.
Und ich dachte noch im ersten Moment, was ist das für eine Bauernfängerfrage? Natürlich immer andere Filme mit Harrison Ford
gesehen.
Nö,
ich nicht.
Passiert.
Irgendwie passiert das anscheinend.
Also wenn ich jetzt an Franchises denke, dann muss ich die Tom Clancy-Filme sagen, wo er Jack Ryan spielt. Er ist sogar der Einzige, glaube ich, der ihn zweimal gespielt hat. Jack Ryan ist ja eine der meist umgesetzten Figuren in Film und Serie. Und sein Jack Ryan ist der Einzige, der ihn zweimal spielen durfte.
Der berühmteste Film, Jagd auf Roter Oktober, da spielt er nicht Jack Ryan, da ist es Alec Baldwin.
Ja klar. Der war auch davor, der war auch vor ihm. Jagd auf Roter Oktober ist auch zufälligerweise der beste. Aber er hat das schon ganz gut gemacht. Patriot Games hieß der eine, der Patriot, und der andere hieß das Kartell. Heißt aber auf Englisch ganz anders. Dann natürlich Auf der Flucht.
Natürlich, Lisa.
Den hast du nicht gesehen.
Oder wie heißt der auf Englisch?
The Fugitive.
The Fugitive.
Oh, warte,
mit Tommy Lee Jones. Du wüsstest es, wenn du ihn gesehen hättest, glaubst mir. Der okay. Prägt sich wirklich ein. Das ist so einer der Thriller der 90er Jahre, würde ich sagen.
Nee, den habe ich, glaube ich, auch nicht geschaut. Krass, ich habe voll die Harrison-Ford-Bildungslücke anscheinend. Es tut mir leid.
Man muss dazu sagen, super viel hat er ja auch nicht gemacht. Dafür, dass er so ein großer Hollywood-Star ist, man erkennt ihn halt für die Franchises, die er gemacht hat. Und der Rest ist lebt auch von seiner Star-Power. Also gerade sowas wie Auf der Flucht, das lebt einfach davon, dass es Harrison Ford ist und nicht irgendjemand. Aber er ist halt nicht der super vielseitige Schauspieler. Aber wo mich ja neulich überrascht hat, war Shrinking auf Apple TV Plus, die Serie von Brad Goldstein und Bill Lawrence, also im weitesten Sinne von den Machern von Ted Lasso. Und mich wundert nicht, dass er selber gesagt hat, das seien die besten Dialoge, die er je gelesen habe, weil sie so gut sind für ihn als Schauspieler und wie er das auffängt, ist unglaublich. Ich glaube, Shrinking ist auch einer der Gründe, tatsächlich einer der Gründe, warum ich kein Fan von Indiana Jones 5 bin. Von 4 auch nicht.
Weil du gerade es gesehen hast und es so gut ist.
Weil Shrinking mir gezeigt hat, wie gut er ist. Wenn du einen richtigen Dialoge schreibst, auch jetzt, also dann kann man immer sagen, oh, Harrison Ford ist ja schon 80 und auch wenn er sich 70 spielt und so weiter, der hat's noch drauf. Also Shrinking, holy shit. Und ich habe bei Indiana Jones 5 nicht einmal gelacht.
Genau, ich wollte gerade sagen, weil Shrinking hat jetzt auch nicht die besonders elaborierten Action-Szenen. Ich glaube, vielleicht sogar jetzt in den ersten Folgen fällt mir nur eine einzige ein, die man mit gutem Willen Action-Szene nennen könnte, sondern es sind da halt die spitzen und witzigen Dialoge.
Genau.
Harrison Ford ist so einer, also es gibt ja wirklich so Schauspieler, die verschmilzen so mit ihrer Rolle, so Joaquin Phoenix zum Beispiel. Aber Harrison Ford, der ist irgendwie immer Harrison Ford, also zu einem die Position, wie er eine Pistole abfeuert, das ist immer die Han Solo Positur, ne? Aber insofern, weiß ich, aber die Rolle ist ihm auch, also in Shrinking zumindest, ist ihm die Rolle auch ein bisschen auf den Leib geschneidert. Wahrscheinlich passt das auch deswegen so gut. Ich habe tatsächlich, also mir geht's so ein bisschen wie Lisa, ich habe natürlich seine Franchises alle geguckt oder die Franchise-Rollen und ich glaube, ich habe in den 90ern irgendeinen Film mit Harrison Ford in der Hauptrolle geguckt, aber ich kann mich nicht erinnern, an welcher das ist. Also es war wahrscheinlich irgendein CIA-Action-Gedöns. Vielleicht war es sogar das Kartell. Oder aber hast du, es fällt mir nicht mehr ein.
Ach so, 90er hast du gesagt, ne? Weil welchen ja. ich eigentlich immer gucken wollte, einfach weil es irgendwie so witzig klingt, ist dieser Cowboys vs. Aliens-Film. Ich bin halt so, was ist das? Ich will
Cowboys
sehen.
And Aliens, glaube ich.
Ah, Cowboys und Aliens. John Favreau, ne?
Mit ja. Daniel Craig. Nee, genau. Den brauchst du auch nicht unbedingt
sehen. Nee, aber das klingt so witzig. Schade.
Nein, vielleicht gut. ist das sowas, was man ja. irgendwie zu in der Freundesgruppe gucken kann.
Ja, genau. Das ist so
mit ein paar Weinchen.
Ich gucke ja manchmal halt auch so eine Scheiße, da muss man ja ganz ehrlich sagen. Also halt so einen Trash auch. Also das kann ich ja auch manchmal ganz gut. Mit dem Bewusstsein, dass es nicht das High-Quality-Zeug ist, kann ich sowas ja schon ganz gut sehen. Oder auch sehr gerne teilweise. Ja, nee, also du kannst natürlich jetzt so ein Quiz mit Marco machen und die Handlung beschreiben aus dem Film. Und Marco muss dann irgendwie rausfinden, welcher Film es war, den du in den 90ern gesehen hast. Aber
du, sehr Action-Scheiß, garantiert das Kartell oder der Patriot. Eins von beiden.
Eins von beiden. Aber darum soll es ja jetzt auch gar nicht gehen, denn wir wollen jetzt, vielleicht ist es auch ein bisschen so, was Lisa gesagt hat mit bescheuerter Film, mal sehen. Wir wollen ja über Indiana Jones und das Rad des Schicksals reden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Quadrataugen, powered by Vodafone. Diesmal mit, ihr habt ihn schon gehört, Marco Risch, der für unseren gemeinsamen YouTube-Kanal GigaTV Mac gerade erst 2 Videos über die ersten beiden Indie-Filme gemacht hat. Hallo Marco.
Hi Fabian, hi Lisa.
Und natürlich, genau, Lisa Oppermann, für die Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels das Kunststück vollbracht hat, Cate Blanchett zu einer mittelmäßigen Schauspielerin zu machen.
Ja, hi, das, Lisa. Ja, hallo, da muss ich auch kurz, das muss ich jetzt schon mal sagen. Also, ich habe ja jetzt auch noch mal alle Filme gesehen und war so, wie ich eventuell das eine oder andere Mal in diesem Podcast schon mal verlauten lassen habe, ist Cate Blanchett meine Lieblingsschauspielerin. Und ich finde, es muss schon sehr viel passieren, dass ich denke, okay, da ist sie jetzt nicht so hundertprozentig gut vielleicht. Oder hätte man mehr rausholen können.
Das ist, glaube ich, keine besonders kontroverse Meinung bei diesem Film. Ja, nicht. Ich wollte erstmal anlässlich des 5. Indiana-Jones-Teils ein bisschen über die restlichen Indiana-Jones-Filme reden. Denn der 5. Teil, klar, man hört es immer wieder, soll jetzt das Finale sein, endgültig der letzte Film in der Indiana-Jones-Reihe. Aber ich glaube diesmal sogar, dass sie es ernst meinen und dass es wirklich der letzte Film ist. Und deswegen wollte ich mal zu Beginn so ein bisschen mit euch darüber reden, was denn diese Indie-Filme so einzigartig gemacht hat. Denn die haben ja in den 80ern wirklich eine Ära geprägt. Denn es sind so die prototypischen, perfekten oder fast perfekten, muss man sagen, Abenteuerfilme mit Spielberg im Regiestuhl, mit George Lucas, der die Ideen dazu gehabt hat oder der sich zusammen mit Spielberg ausgetauscht hat, und mit Harrison Ford als den super charismatischen Protagonisten. Weiß nicht, was machen denn so für euch die Indie-Filme so besonders?
Ich glaube, ich bin da der größere Fan als Lisa, deswegen fange ich jetzt einfach mal an. Ich habe die Fragezeichen in den Augen gesehen, Lisa.
Was soll ich sagen?
Filme für mich besonders? Okay, ich versuch's. Man muss es schon tatsächlich von der Wirkung her sehr mit Star Wars vergleichen, weil die Idee ist dieselbe. Lucas in beiden Fällen hatte die Idee, etwas, was er früher als Kind samstags im Fernsehen geschaut hat, irgendwie ins Kino zu bringen und neu und modern und cool. Und bei Star Wars waren es halt diese Flash Gordon Serials, deswegen auch dieser Intro-Text, der immer bei Star Wars erstmal durchrauscht und so weiter und dann willkürlich gewürfelte Episoden da drin stehen, einfach um diese Atmosphäre zu schaffen, also lange bevor er wirklich einen Plan für die Episoden hatte, einen Plan in Anführungsstrichen. Und dasselbe hatten dann er und Lucas zusammen sich ausgedacht. Das war, glaube ich, während der Premiere von dem ersten Star-Wars-Film. Das war wirklich 1977, weil Lucas sich dachte, der Film wird eh nicht erfolgreich, er war super frustriert wegen der Produktion, es ist ja alles nicht so gelaufen, wie er sich's gedacht hat. Und dann hat er sich Urlaub genommen mit seinem Buddy Steven Spielberg. Und im Urlaub haben sie drüber geredet, wie sehr sie diese alten Abenteuerfilm-Serials lieben und andere Filme wie Das Geheimnis der Inkas mit Charlton Heston, dessen Kostüm offensichtlich Indiana Jones trägt in diesen Filmen. Oder so Western-Klamotten wie The Red Scarlet, wo die Hauptfigur, jetzt muss ich kurz überlegen, hieß der auch Indiana? Nee, warte, der eine hieß Nevada Smith, das war Steve McQueen. Ich hab's in meinem Video drin, auf GigaTV Mac, schaut's einfach danach. Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Egal. Indiana irgendwas war's. Egal. Und Und da haben sie das alles her, das ist alles voller Hommagen, das ist alles ihre Kindheitssachen. Und sie haben es so neu und modern und cool ins Kino gebracht und damit das so sehr geprägt. Heute denkt keiner über, keiner denkt an Flash Gordon und keiner denkt an diese alten Abenteuerfilm-Serials, sondern wir denken an Indiana Jones und Star Wars. So.
Ja, ich hatte auch gedacht, also wahrscheinlich ist es auch wirklich einfach diese Liebe zum Detail. Man merkt irgendwie, wie viel von den Machern in den Filmen drinsteckt. So. Ja, vielleicht auch so, ja, so die praktischen Effekte und halt der Score auch irgendwie. Also es kommt so alles zusammen, glaube ich. Das ist so ein, man merkt irgendwie, dass es so ein, ja, so ein Bro-Projekt ja anscheinend war von den beiden. Und
Ja, habt ihr denn da einen Lieblings-Indie-Film? Lisa, weiß ich nicht, kannst du einen rauspicken, von dem du sagst, das ist dein Lieblings-Indie-Film oder eher nicht?
Ja, ich bin Team der dritte Film. Ah. Ich mag den ganz gerne, weil es eben einmal diese Dynamik immer gibt zwischen halt dem Papa und halt Indie. Und die einfach total geile Wortwechsel haben und diese ganze Situationskomik, die beiden haben. Und auch, weil ich finde, dass Indie in dem Film also einmal die stärkste Lernkurve hat sozusagen und auch ja, einfach weil diese Beziehung der beiden prägt ja diesen ganzen Film und wird dann am Ende ja auch noch mal irgendwie dadurch abgerundet. Und das gefällt mir ganz gut. Ja, doch, ich bin, ja doch, Team, ja, drei. Wie ist bei euch?
Der dritte hat einen riesen Platz in meinem Herzen. Und wenn ich mich, also es ist wirklich, es ist so ein bisschen, als müsste man sich zwischen seinen Lieblingskindern entscheiden. Selbst der zweite mittlerweile. Ich glaube, den zweiten mochte ich früher gar nicht so sehr. Und 20 Jahre später denke ich, nee, der ist eigentlich super geil.
den mag ich gar nicht.
Also ich halte es da mittlerweile mit wie Tarantino. Man unterschätzt den Film. Also Tarantino hält ihn für nach Jaws den besten Steven Spielberg-Film überhaupt. Okay. Was, das ist wirklich ein übertriebenes Label meiner Meinung nach, aber es ist ja seine Meinung. Und aber wenn auch jemand wie Spielberg das sagt, dann fragt man sich schon, warum eigentlich? Und eigentlich ist auch der zweite ein toller Abenteuerfilm. Und ich schätze ihn als Fortsetzung, weil er versucht, nicht dasselbe zu sein wie der erste. Während der dritte halt wirklich versucht, schon zu sein wie der erste, nur noch gleich, es ist eine Hommage an den ersten und gleichzeitig so eine Vater-Sohn-Comedy, was dem aber auch gut tut, dass wieder das Neue ist. Nee, ja, es ist der erste. Der erste ist einfach, was soll ich sagen? Also der ist so perfekt in meinen Augen. Nicht ohne Grund in fast jeder Top 100 beste Filme aller Zeiten Liste auf der Welt, einer der bestbewerteten Filme aller Zeiten, bis heute für mich einer der schönsten Filme aller Zeiten, also wie er wirklich gefilmt ist und gestaged ist, ich muss den ersten da wählen, der ist einfach zu perfekt.
Ich habe ja jetzt auch, genauso wie Lisa, alle drei Filme, Filme nochmal angeschaut, bevor wir ins Kino gegangen sind und uns den fünften Teil angeguckt haben. Insofern habe ich auch noch relativ frisch jetzt in Erinnerung und ich kann da auch tatsächlich keinen rauspicken, von dem ich jetzt sagen würde, das ist so mein, oder zumindest fällt es mir nicht so einfach, einen rauszupicken, von dem ich sage, okay, das ist mein Lieblings-Indiana-Jones-Film, weil alle haben so ihre Stärken und auch ihre Schwächen. Also der erste ist also unfassbar ikonisch einfach. Also die Szene, wo er ganz am Anfang in dem Tempel ist und das Golden Idol wegnimmt und es austauscht gegen einen Sack voll Sand. Oder auch die Szene, wo sie in, ich glaube in Ägypten oder in Nordafrika ist es ja, wo sie da im Gegenlicht der Sonne graben. Also der Film steckt so voller ikonischer Kameraeinstellungen. Es ist unglaublich. Aber vielleicht kann man auch ein bisschen Negatives sagen. Ich denke mal, das ist okay. Ich muss leider gestehen, dass ich mich angesteckt habe von diesem, es ist ein Meme aus Big Bang Theory. Du hast es ja auch in deinem Video erwähnt, auch wenn es vielleicht nicht stimmt, dass nämlich Indiana Jones ja eigentlich gar keinen Einfluss auf das Ende des Films hat, was ja nicht ganz stimmt. Ne? Wenn Indiana Jones nicht da gewesen wäre, dann hätten die Nazis, ich meine, die waren ja auf einer Insel, die von den Nazis kontrolliert wurde. Spoiler, I guess, für einen Film, der über 30 Jahre alt ist. Dann hätten die Nazis weiterhin die Bundeslade gehabt und so ist es halt in den Besitz der Amerikaner gekommen. Aber trotzdem muss ich gestehen, dass mich das also Indiana Jones ist nicht so wirklich wichtig für den Film, zumindest für das Finale. Und deswegen ist es so, er ist halt unbeteiligter Zuschauer oder zumindest unbeteiligter Zuhörer, denn er hat ja die Augen zu. Und irgendwie fesselt mich der Film nicht so wirklich, obwohl ich natürlich schon sagen muss, objektiv gesehen ist es ein Kultfilm.
An der Stelle möchte ich gerne, dass
die finden das Ding doch nicht ohne ihn. Du kannst nicht sagen, der ist unbitter, er hat keine Auswirkung auf die Geschichte, er hat die Bundeslade gefunden.
Nee,
die
sorry, Nazis haben sie nicht gefunden. Ohne ihn hätten sie ihn gefunden. Hätten sie auch die Bundeslade gefunden, weil sie finden sie ja nur deswegen nicht, weil Marion Ravenwood das Medaillon klaut und nur oder mitnimmt und nur das gelingt ja, weil Indiana Jones dabei ist.
Wegen Indiana Jones.
Ja, und wenn Indiana Jones nicht dabei gewesen wäre, hätten die Nazis Marion Ravenwood getötet.
Da
und
hätten
das
sie
Medaillon
sie erst
an sich
nicht
genommen.
Gefunden. Erst hätten sie nicht gefunden, hätten sie vielleicht gefunden. Aber sie haben auch die Stadt gefunden. Das ist so wie, sie hätten alle so lange gegraben, bis sie es gefunden hätten. Weißt du, was ich meine?
Der Film spielt 34, glaube ich, oder?
36.
36, also da sind die Nazis noch ein paar Jahre in der Wüste. Insofern, die hätten schon noch Zeit gefunden. Aber egal. Also so.
Die hätten einfach, der Film wäre einfach sehr lange gewesen, weil sie sehr lange hätten graben müssen.
Ja, okay. Das ist eher eine unnötige hypothetische Diskussion. Aber für den Film selbst haben die Nazis ihr von Anfang an verfolgt, um das Ding zu finden.
Ja, okay. Dann der dritte okay. Teil ist, glaube ich, wenn ich mich entscheiden müsste, ist wahrscheinlich auch so der, so ist jetzt, ja, von dem man sagen kann, das ist einfach der Beste. Ich glaube, den finden die meisten, finden den am besten. Der ist halt von allen drei Filmen der witzigste. Also so die Dynamik zwischen Harrison Ford und Sean Connery ist einfach legendär. Er hat auch sehr viele richtig coole Action-Szenen und halt ein schön rundes Ende. Der Held reitet sprichwörtlich gesehen in den Sonnenuntergang. Das ist halt einfach am coolsten. Aber das ist jetzt sehr kontrovers, was ich sage, glaube ich. Aber so, ich finde tatsächlich den zweiten Teil, der hat irgendwie was Besonderes. Mhm. Der hat eine besondere Atmosphäre, finde ich. Und das liegt vielleicht auch ein bisschen an dem Setting an Indien. Ich weiß nicht, irgendwas, ich bin noch nie in Indien gewesen.
Das wurde auch nicht in Indien gedreht. Das, also ich meine, mein Problem mit dem zweiten Teil
ist. Ja, Moment,
ist
ich bin noch nicht
einfach.
Fertig. Also,
ich weiß nicht, ja, willst du noch was dazu sagen?
Ja, also ich weiß, es ist nicht in Indien gedreht worden. Aber trotzdem, auch mit der Musik und mit dem, ich meine, Indien, Pakistan, Lirum Larum, das sind ja benachbarte Länder. Es hat irgendwie, von der Atmosphäre hat es schon was Besonderes. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr mal das Dschungelbuch von Walt Disney gelesen habt, beziehungsweise die Adaption von Rudyard Kipling. Es beginnt ja damit, dass so Indien schließt die Augen und sagt einmal Indien. Dieses Wort birgt schon so viel Geheimnis, so viel Traum, so viel Dschungel. Ja, das habe ich jetzt extra für den Podcast rausgesucht.
Aber kannst du es auswendig?
Nein,
das zitierst du das immer so zwischendurch in deinem Leben?
Aber das hatte ich, weiß nicht, das ist irgendwie so mit mir geblieben, weil das auch so ein Wort ist, das so viel mit mir macht, obwohl ich nie da gewesen bin. Und obwohl es wahrscheinlich auch ein bisschen stereotypisch gesteuert ist. Okay, aber der Film ist einfach, der ist auch der düsterste und gruseligste von allen. Und da ich ja ein Horrorfan bin, spricht mich das allein deswegen an. Aber Lisa will es natürlich schon die ganze Zeit sagen und deswegen, ja, natürlich hast du recht, der Film, also die weibliche Figur ist in dem Film einfach unerträglich, Willy. Also es ist furchtbar. Ich weiß natürlich, warum sie das gemacht haben, so als Comic Relief, aber es ist einfach in schöner Indiana Jones Tradition eine ordentliche Prise Sexismus. Das war schon im ersten Film so, es ist im zweiten Film am schlimmsten von allen drei und auch im dritten Film ein bisschen. Aber das allein deswegen kann ich eigentlich nicht, also guten Herzens sagen oder offenen Herzens sagen, das ist mein Lieblings-Indie-Film, weil er ist halt, also er hat halt Sexismus und Rassismus mit den indischen Stereotypen.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich finde den Rassismus eigentlich viel schlimmer in einem Film. Und das Ding ist bei mir halt, also es gibt ja so einige Filme aus den 80ern und so, die natürlich, weil es eben eine andere Zeit war, sind halt diese Sachen da eingeflossen. Aber ich glaube, wenn man mit den Filmen noch mehr aufgewachsen ist oder die in der Kindheit geguckt hat und so, hat man noch mal halt einen anderen Blick. Also natürlich sieht man die Sachen auch, aber man hat halt so ein anderes, sag ich mal, man startet von woanders, als jetzt zum Beispiel ich. Ich habe die Filme zum ersten Mal alle, ich glaube, im Studium oder kurz nach dem Studium oder so gesehen. Und das war dann halt, ich glaube, es ist halt auch nochmal was ganz anderes, als wenn man die so als Kind ständig geschaut hat. Damit will ich jetzt nichts entschuldigen so, aber ich finde, also mir fallen die Sachen dann einfach mehr auf, dieses Ganze, weiß ich nicht. Man nimmt halt irgendwie, man cherrypickt sich so kulturelle Sachen und wandelt die dann irgendwie in so eine Fantasy-Geschichte um. Und das Problem ist halt auch, finde ich halt mit dem Film dann, dass Leute es halt sehen und dann teilweise auch denken, es ist so. Ich kann mich noch an eine Diskussion oder ein Gespräch erinnern. Ich weiß leider nicht mehr, mit wem das war, aber ich habe halt der Person auch erzählt, so ja, und der zweite Teil und diese Dinner-Szene und dann essen die dieses ganze räudige Essen und so. Und das finde ich halt irgendwie nicht so geil, weil halt logischerweise Leute was anderes essen als irgendwie, keine Ahnung, ekelhafte Käfer und Schlangen und whatever. Und dann war die Person so, hä, wieso? Aber die essen doch Käfer in Indien. Und ich war nur so, also es werden schon Insekten gegessen, aber halt, naja gut, ich könnte jetzt ewig darüber reden. Auf jeden Fall finde ich halt, kann ich den zweiten Film einfach nicht entspannt gucken, weil mir halt zu viele solche Sachen auffallen. Und ich finde den teilweise auch, also ich finde manchmal auch, also die sind halt die ganze Zeit in diesem Tempel dann irgendwie. Und ich finde, manchmal zieht sich das tatsächlich auch ein bisschen.
Aber ich finde auch, da gibt's auch Abschnitte im ersten und im dritten Teil, die sich ja, auch ein bisschen ziehen. Aber ich meine, du hast vollkommen recht, die Dinner-Szene, ich meine, die indische Küche ist so gut, ja, und dann werden da Insekten und Schlangen und Affenhirn auf Eis präsentiert. Das ist schon ziemlich frech.
Ja, also, Marco hat ja auch in seinem Video gesagt, was ich auch schon, glaube ich, irgendwann mal gelesen hatte, dass das ja auch gar nicht in Indien gedreht worden ist, weil die indische Regierung das Skript nämlich gar nicht so geil fand, aus irgendwelchen komischen Gründen.
Ja.
Ja, aber nicht nur das, also sorry, also bleiben wir mal kurz beim Rassismus. Da muss ich als als ein Angehöriger einer ethnischen Minderheit auch kurz was dazu sagen.
Ja.
Also erstens, sie haben es in Sri Lanka gedreht, was das Nachbarland ist. Deswegen gibt es jetzt von der Umgebung her, bildet das Indien in Anführungsstrichen schon ganz gut ab. Es haben auch irre viele Inder mitgespielt. Also es ist nicht so, als wäre das jetzt alles komplett. Ist das aus diesem, ich sag mal, geprägt von diesem rassistischen Weltbild von den eigentlichen Vorbildern von dem Film. Wie stellt man sich Abenteuer in einem anderen Land vor? Und das ist halt immer exotisch und albern, immer. Man muss aber dazu sagen, also dieses Essen, es sind halt nicht eigentlich irgendwelche Inder, sondern es ist halt eine verrückte Sekte. Es ist eine verrückte Sekte, die diesen Gott anbetet.
So, aber das weißt du zu dem Zeitpunkt nicht. Und auch alle anderen, die nicht in der Sekte drin sind, wie zum Beispiel der englische Colonel, was ja auch eine ziemliche Frechheit ist eigentlich, dass die Engländer am Schluss zu Hilfe kommen und den Tag retten, der reagiert ja auch nicht. Der reagiert ja so, als wäre das ganz normal. Und vielleicht ist das seine englische Erziehung, ich weiß es nicht. Aber allein deswegen wird das ja schon so geframed, als sei das alles völlig normal, was da gerade passiert.
Also, ja, ich weiß nicht. Also, ich habe schon als Kind kapiert, dass hier ist doch irgendwas shady. Alles, was der parallel zu dieser Szene passiert, ja, der Dialog zwischen Indy und dem Berater von dem Maharaja. Mhm. So, es ist schon klar, dass hier irgendetwas super shady ist und dass ja das alles nicht normal ist. So, also ich habe schon als Kind kapiert, das sind nicht die Guten, die gerade hier dieses Affenhirn essen. So, und das kommt ja auch später, es wird ja auch durch im Laufe des Films wird das ja auch aufgeklärt. Es ist an für sich, es ist halt einfach nur eine Ekelparade. Das ist die Grundidee, um irgendwie das Exposition-Dumping interessant zu gestalten. Die wollten ursprünglich sogar eine Tigerjagd machen, aber die haben sich gedacht, das ist zu aufwendig und zu langatmig und langweilig. Bitte?
Zu aufwendig, finde ich gut, dass das irgendwie so der
ja, zu aufwendig, weil das müsste man ja im Dschungel drehen. Also eine richtige Tierjagd müsste im Dschungel drehen. Und das da ist im Set von Octopussy gedreht, von dem James-Bond-Film, der auch im indischen Palast spielt. Ja.
Ach krass, okay.
Und deswegen, natürlich, das ist viel aufwendiger. Das ist viel aufwendiger und dadurch ist das halt so entstanden. Man muss der indischen Regierung ja auch mit Schuld daran geben, dass das dann so passiert ist. Weil, klar, zum einen haben sie sich aufgeregt über das Skript, das verstehe ich, aber die haben ja auch unglaublich viele Änderungen gefordert, die dann auch wirklich so ins Kreative reingehen. Wie muss die Story verlaufen? Darf der Junge überhaupt Maharaja sein? Solche Sachen. Aber dadurch, dass sie beim Skript das letzte Wort haben wollten und beim Film den Final Cut haben wollten, hätten sie effektiv die gleichen Rechte wie jede Diktatur für einen Propagandafilm. Das ist völlig ungewöhnlich, egal für welchen Film. Und sie waren ja verhandlungsbereit. Sie wollten ja in Indien drehen. Aber die indische Regierung hat ihn halt so viel vor den Latz geknallt und wollte so viel an dem Film selber mitreden. Das macht man nur bei Propagandafilmen. Das ist ja unglaublich. So, und dann sind die zwei so eskaliert, dass die dann nach Sri Lanka sind und haben dann gedreht, was sie wollten, was bestimmt auch nicht cool war. Aber so bleibt der Film bis heute in Indien verboten. Und jetzt haben wir halt den Salat. Jetzt haben wir diesen, ich sag nicht, dass da keine rassistischen Untertöne sind. Das kommt natürlich alles aus diesem alten Kolonialdenken und so weiter. Also, aber ja, ich finde, man kann das schon ganz gut trennen.
Ich weiß nicht, ich finde, es wird einem trotzdem, auch wenn es so die Bösen sind, irgendwie suggeriert, dass das halt die Kultur ist. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass für mich persönlich, also bei meinem Empfinden ist immer so, dass Indie-Story ja so ist, dass er ja sozusagen um die Welt reist und so ein Travel-Dude ist und sich und halt verschiedene Kulturen kennenlernt und so. Aber ich finde, er lernt sie eigentlich gar nicht so richtig kennen, weil er ist ja eigentlich Professor, aber er ist irgendwie so ein bisschen also er kennt sich natürlich auch gut aus oder weiß dann Sachen über bestimmte Artefakte, aber er redet irgendwie gar nicht so richtig auch mit den Leuten, die dann zu der jeweiligen Kultur gehören. Oder es wird einem nicht so, Also ich, oder so, ich nicht so in der Tiefe, finde ich so. Ich finde, es wird sich weniger, also es wird sich gar nicht so richtig, manchmal gar nicht so richtig auseinandergesetzt mit dem, wo die sind, auch nur spezifisch.
Das hatte ich doch jetzt nicht von so einem Film. Ich meine, im Prinzip ist es ein James-Bond-Film. Der Superagent geht von A nach B über die ganze Welt an exotische Plätze, aber er identifiziert sich ja nie mit der Kultur, nimmt sich Zeit, keine Ahnung, um mit Menschen kennenzulernen. Es gibt hier und da die befreundeten Einheimischen, was dem Ganzen so ein bisschen Herz gibt, wie Salah zum Beispiel, der aber natürlich ironischerweise, weil das in den 80er Jahren üblich war, von einem Briten gespielt wird, wird gebrownfaced. Was ich interessant finde, dass der dann auch so zurückgekommen ist für den fünften Teil. Also das finde ich schon eher interessant. Ich finde, dass das im fünften Teil passiert, viel bedenklicher als den gesamten zweiten Teil,
wenn ich das so betrachte. Weiß nicht. Ich finde halt, wenn man aber dann sozusagen dann die Kultur nur so der Background ist, dann finde ich es halt schwierig, dass dann sowas eingestreut wird, wie zum Beispiel im zweiten Teil oder weiß ich nicht, über diese komische Opferszene könnte man jetzt wahrscheinlich auch noch reden.
Gut, will ich das jetzt depicten, was eine verrückte Sekte macht? Guck mal, nicht jeder Deutsche ist ein Nazi, aber es gibt keinen einzigen Deutschen in diesem Film, der kein Nazi ist.
Ja gut,
naja. Aber fünf Filmen, keinen einzigen. Oder gab's einen? Habe ich irgendeinen übersehen? Habe ich einen vergessen? Gab's einen in fünf Filmen, der kein Nazi war?
Aber ich finde, Nazis ist irgendwie was.
Wie ist also, das was anderes?
Das geht ich bin ja spezifisch. Deutscher. Es geht ja
spezifisch. Nein, nicht so geil.
Es geht ja spezifisch um die Nazis und nicht um Leute aus Deutschland.
Und da geht's spezifisch um eine Sekte. Um eine verrückte Sekte, die Kinder opfert.
Aber es geht ja auch
Kinderarbeit,
um Leute. Aber wir sehen ja auch zum Beispiel die Leute im Dorf und so. Und die werden ja auch alle so als, sozusagen dadurch, dass diese, gut, die Sekte nimmt ja genau, die klaut ja diesen, ich weiß gar nicht, ist das ja. dieser Stein irgendwie. Und ja. die sind ja halt völlig arm, bis Indiana Jones irgendwie als halt weißer Archäologie-Dude da reingesteppt kommt. Ja. Und das ist ja auch sozusagen das andere Bild, was wir dann von, Fake-Indien. Ja, das auch, aber ich meine, dass wir sozusagen, wir sehen ja nur von, also wir sind sozusagen in Indien, aber wir sehen nur diese Sekte und halt diese ganzen armen Leute, aber wir sehen sozusagen gar nichts, ich sag mal, sind einfach die Blickwinkel, die wir bekommen durch den Film.
Ich verstehe, was du meinst, aber ich meine, was erwarten wir? Das ist ein billiger Abenteuerfilm. Guck mal, in Deutschland siehst du auch nur ein Nazischloss und die Bücherverbrennung durch Adolf Hitler. Dass er jetzt nicht in ein bayerisches Bergdorf geht und guckt, wie es den Leuten dort geht, das ist doch normal. Ja,
nein, aber ich meine, ich will jetzt auch keine Naturdokumentation über Indien in dem Film, aber ich finde einfach, das sind alles so Sachen, die halt so einfach unterschwellig da reinfließen und das sind viele Sachen, die man jetzt heutzutage auch nicht mehr so in einem Indiana Jones Film machen würde oder anscheinend macht, wie wir dann ja im fünften Teil vielleicht sehen. Für mich persönlich ist es einfach so, weiß ich nicht. Ich kann auch argumentieren mit dem Ding, dass es halt eine verrückte Sekte ist. Und dass man aber irgendwie,
Das schon als Kind nicht auf die Inder, auf alle Inder bezogen.
Nee, ich glaube auch halt nicht, dass Inder so sind, weil ich diese Sekte gesehen habe, aber.
Ich glaube halt, wir sind erwachsene Menschen. Ich glaube, wir können das trennen. Dass es kein geiles Bild ist, ist mir klar.
Ja,
und das verteidige ich auch nicht. Aber wie gesagt, auch alle Deutschen da drin sind Nazis. Das ist halt. Pulp, es ist Schund in dem Sinne. Es ist keine Dokumentation. Deswegen verstehe ich dann da nicht so ganz die Aufregung, ehrlich gesagt.
Also für mich ist es einfach nur, dass mir der Film halt, weil mir diese Sachen irgendwie bei dem Film besonders auffallen, einfach nicht so sehr Spaß macht wie tatsächlich auch andere Filme aus der Reihe. Deswegen, eigentlich ist das die kurze Antwort zu dieser fünfminütigen Diskussion, weil für mich nimmt das einfach überhand. Es gibt natürlich auch andere Filme, in denen solche Sachen drin sind. Irgendwie kann ich bei dem, ich glaube, es liegt wirklich auf, wie ich am Anfang schon meinte, vielleicht ein bisschen daran, dass ich einfach sehr spät zu den Filmen gekommen bin und dann halt einen anderen Blickwinkel habe.
Ja, um darauf einzuzahlen, was du gerade gesagt hast, also ich weiß noch, wie es für mich als Kind war, die sind ja fast zeitgleich rausgekommen, Octopussy und Tempel des Todes. Und ich habe die halt als Kind gesehen und da war es schon so, man hat ja selten in der Popkultur, sieht man was von Indien. Also wirklich wenig. Und du hast halt in Octopussy zum Beispiel, hast du eine Tigerjagd. Und klar, es ist alles super klischeebeladen. Und der Palast ist ja auch in Wirklichkeit aus Pappe. Und das sieht man ja auch irgendwie. Aber irgendwie war das schon exotisch und anders, mal Indien zu sehen. Auch für einen James Bond. Oder erst recht für einen Indiana Jones, den man ja immer nur mit Nazis assoziiert. Ich glaube, das nervt mich sogar mit am meisten an den unzähligen Fortsetzungen, dass sie davon nie wieder weggekommen sind.
Von dem Nazi-Thema?
Ja, nicht so wirklich. Ich meine, das würde ich sogar dem vierten anrechnen, dass es da eigentlich nicht ein Nazi-Thema hat, auch wenn sie wieder mal kurz erwähnt werden, weil was sonst. Aber ich finde schon, meine Grundidee war, dass es so ein bisschen James Bond-mäßig war. Und James Bond-mäßig heißt, jeder Film ist ein Anthologiefilm, hat nicht so viel mit den anderen zu tun. Jeder hat ein eigenes Abenteuer, ein eigenes Szenario und von mir aus auch ein eigenes Love Interest oder eben kein Love Interest wie in im dritten Teil. Und wenn da immer zu viel Rückbezüge sind, dann tut das der Reihe immer nicht gut, ist mein Gefühl. Und als Kind dann diese Anthologien zu sehen, so wie ich halt damals ohne Ende die James-Bond-Filme gebingewatcht habe, fand ich es echt mal cool, Indien zu sehen. Und es gibt ja auch gute indische Charaktere in diesen Filmen. Ob es jetzt in dem James-Bond-Film war, bis heute ist, glaube ich, der Sidekick, der von Bond in Octopus getötet wird, das finde ich bis heute einen der schlimmsten Tode von allen Sidekicks in einem Bond-Film. Die sterben ja andauernd, aber ich fand das bis heute, fand ich es einen der schlimmsten. Und der wird von einer Kreissäge aufgeschlitzt. Ist auch egal. Und hier war es ja auch so, ich fand das einen super herzlichen Moment, wo Short Round den überhaupt, ne, dass ein asiatischer Junge der Sidekick von Indy ist. Und Short die herzlichste Round ist Beziehung cool. In der gesamten, ich finde so neben Sean Connery ist das die herzlichste Beziehung der gesamten Reihe. So Marion, Short Round und Sean Connery, das sind die drei Herzen dieser drei Filme. So, du hast Short Round und er verprügelt ja diesen Prinzen. Und der Prinz kriegt dann diese Fackel ab und dann ist er auf einmal wieder normal. So, und gerade noch hattest du so eine unglaubliche Antipathie zu diesem Jungen und dann siehst du, dass er auch nur ein Opfer von diesem Schamanen ist. So, und ich finde, gerade sowas braucht es eigentlich mehr in Filmen, dass du farbige Figuren hast, wie Short Round, die einen Film aber komplett ernst nimmt.
Ja, das stimmt.
Jetzt hast du vorhin schon den vierten Teil angesprochen, über den wollte ich ja auch noch mal kurz reden, über den verflixten vierten Teil. Denn die Frage ist natürlich schon ein bisschen, okay, man hat jetzt hier diese Trilogie, die irgendwie so gut in unserem popkulturellen Gedächtnis verankert ist. Warum macht man da ausgerechnet noch einen vierten Teil und dann auch noch so viele Jahre später? Und was ich so ein bisschen rausgefunden habe oder was ich gelesen habe, ist, dass George Lucas wollte unbedingt noch einen Indie-Film machen. Steven Spielberg war da total dagegen, hat gesagt, wir haben noch hier drei gute Filme gemacht. Wir haben mit dem dritten das auch so gut abgeschlossen, denn der Ritt in den Sonnenuntergang war ja kein Zufall. Das war ja genau so, genau deswegen so gemacht. Aber George Lucas wollte eben unbedingt einen Indie-Film mit Aliens machen, weil war für ihn so ein bisschen die logische Weiterentwicklung. Erst diese 30er, 40er Jahre Abenteuerfilme, die er im Fernsehen eben kennengelernt hat. Und was kam danach? In den 50ern? Genau, Alien-Filme. Und das wollte er dann halt machen, Steven Spielberg. Hat sich
Marco guckt schon wieder so richtig so, warum ist das jemals passiert in diesem Leben?
Ich fand die Aliens nie das Schlimmste. Ich fand die nie das Schlimmste. Aber diese Spirale einfach, weil einer wollte, das ist das Hauptproblem vom vierten. Sorry, ich nehm's vorweg. Die wollten unterschiedliche Sachen. Harrison Ford, Steven Spielberg und George Lucas. Und das sieht man dem Film an.
Ja.
Wobei ich sagen muss, ich hab den vierten Teil jetzt nicht noch mal komplett geguckt. Aber ich habe zumindest den Anfang geschaut. Und der Anfang ist okay. Also die Einführung von Indiana Jones, die Jagd, nenne ich es mal, durch die Area 51 oder durch den Hangar. Und auch die Szene in diesem Kulissendorf mit dem mit der Atombombe.
Der klassische Kühlschrank.
Ja, klar, es ist albern, es ist bescheuert und alle haben sich drüber aufgeregt. Aber dass die Indiana-Jones-Filme schon immer irgendwie so Szenen hatten, die ziemlich unglaubwürdig waren. Vor allem der zweite Teil hatte das ja. Ja,
dieses Schlauchboot. Haben wir es nicht sogar mal ausprobiert, ob das geht?
In Mythbusters haben sie es ausprobiert, ja. Also ich kann über solche Sachen, ich meine, es ist ein Abenteuerfilm. Ich kann ein Abenteuerfilm, in dem Aliens drin vorkommen. Da kann ich jetzt tatsächlich drüber hinwegsehen. Aber ich habe zumindest noch in Erinnerung, dass er hinten raus, also ganz schön albern wird, dass da die Effekte nicht mehr so gut funktioniert haben. Und dass er auch deutlich langweiliger ist als
dieser Film ist so langweilig zwischendurch, finde ich. Ich habe den jetzt ja noch mal geguckt. Und das ist mit mein Hauptpunkt an dem Film, dass ich den zwischendurch super langweilig finde. Und
kurz, wir meinen schon den vierten, oder?
Ja, den vierten.
Ich habe ernsthaft fragen müssen, kurz, wirklich.
Nee, das ist der vierte. Und ja, gut, dann ist halt diese Szene, wo Shia LaBeouf an dieser Liane mit den Affen durch den Wald schwingt. Kann man jetzt auch drüber reden.
Also das Hauptproblem, glaube ich, das die meisten haben, ist die Geschichte mit den Aliens, wobei George Lucas ja darauf besteht, beziehungsweise das ist ja der Punkt, mit dem er angeblich Steven Spielberg rumgekriegt hat, indem er gesagt hat, das sind keine Aliens, das sind interdimensionale Wesen, Das wäre jetzt ein bisschen albern, das sozusagen, denn es sind das ja trotzdem ist, irgendwie, sie sehen ja genauso aus wie Aliens und sie sitzen auch in einer fliegenden Untertasse. Mhm. Für mich passt das irgendwie nicht zu Indiana Jones. Indiana Jones, das hatte immer irgendwas mit quasi religiösen Artefakten zu tun und immer was mit antiken Kulturen oder mit älteren Kulturen. Und ein Film mit einem Kristallschädel von Aliens, mhm. Weiß nicht, ich bin da sehr unflexibel, muss ich gestehen. Also ich finde das nicht so gelungen.
Ich fand, weiß die Aliens nicht. Waren nie das Problem. Okay. Also klar, viele schieben es drauf und ich glaube, es ist eine Verkürzung. Also guck mal, wenn es jetzt was Magisches am Ende gewesen wäre dadurch der Film besser gewesen? Wenn wir da alle rausgegangen hätten, gedacht, oh, das war doch ein geiler Film.
Die beste so. Film, den wir jemals gesehen haben.
Also ich sag nicht, dass es nicht eine bessere Lösung gegeben hätte. Mhm. Ich finde, es passt halt zu George Lucas zu dieser Zeit. Der ist ja fest davon ausgegangen, dass 2012 die Welt untergeht. Solche Sachen, der war ja so drauf. Und dass er da jetzt Bock hatte, was mit Aliens zu machen, wundert mich dann auch wieder nicht. Es passt zu diesem 50er-Jahre-Pulp. Aber wie gesagt, ich finde die Auflösung gar nicht so wichtig. Ich finde, die ersten 20 Minuten sind echt gut von Indiana Jones 4. Mhm. Dann kommt der Kühlschrank. Das ist natürlich grenzdebil doof. Aber dass er dann sich diesen Atompilz anschaut, das war wieder etwas, was Spielberg wollte. Spielberg wollte dieses Bild einfach. Der moderne Atompilz und der gealterte Held, der da mit seinem Schlapphut steht und sich das angucken muss. Das ist geil, dieses Bild. Und es hat eigentlich auch eine Aussage. Es hat die Aussage, Indiana Jones ist überholt. Die Technologie hat ihn eingeholt. Mhm. Nur der Film hat gar nichts mehr damit zu tun, der restliche Film. Das ist völlig wurscht. Das hat nichts mit dem restlichen Film zu tun. Man merkt einfach, wie jeder was anderes wollte und dann wurde das in diesen Mixer geworfen und dann kam Indiana Jones 4 raus. Und aber das Ding ist halt, ich kann mich auch kaum noch dran erinnern, ich habe den ganzen Kino gesehen, damals, wann war das? 2008, glaube ich.
2008,
als,
ja.
Als er ins Kino gekommen ist, im selben Jahr wie The Dark Knight. Und ich kann mich an so gut wie nichts erinnern. Und ich habe den Anfang aber wirklich mehrmals schon gesehen, weil ich den immer toll fand. Ich war immer so, ach cool, ich kann mir jetzt den Anfang noch mal angucken. Ich gucke mir wirklich immer nur den Anfang an.
Hast du echt immer den Anfang gesehen?
Ja, ich höre wirklich direkt wieder auf. Ich habe keinen Grund, diesen Film darüber hinaus zu gucken. Und unabhängig davon, wie der Rest des Films ist, um vielleicht jetzt langsam mal zum Indiana Jones 5 zu kommen, ich finde, diese ersten 20 Minuten wischen mit Indiana Jones 5 den Boden auf. Es ist wirklich, also weil du gesagt hast, langweilig. Ich konnte mich ja gar nicht erinnern, was du meinst, weil ich finde Indiana Jones 5 unfassbar langweilig. Also wirklich unfassbar. Ich bin gestorben bei diesem Film. Mehrmals. Es ist der mit Abstand längste Film. Es wird gerne vergessen. Ja. Raiders of the Lost Ark ist ein knackiger Film. Der geht gerade knapp 2 Stunden, irgendwas zwischen 100 Minuten und 2 Stunden. Der geht nicht sehr lange. So, und der geht wirklich, zack, er hört da auf, wo er aufhören muss. Und dieser Film zieht sich in die Länge. Ich habe nicht einmal gelacht. Jede Action-Szene ist lieblos abgefilmt. Wer den Film noch nicht gesehen hat, kann sich selbst ein Bild davon machen. Die haben doch wirklich die Eier gehabt, eine der Action-Szenen hier in Tangier mit dieser Verfolgungsjagd in diesen, wie nennt man die Dinger? Diesen Tuk-Tuks. Die haben 30 Sekunden davon aufs Internet gepackt. Auf YouTube. Ihr könnt selber gucken. Es ist die langweiligste Verfolgungsjagd, die ich je gesehen habe. Die ist ungefähr so auf einem Level mit der Inspector, wo die Verfolgungsjagd so langweilig war und das Auto keine Schrammen abgekriegt hat, bis Bond es im Fluss versenkt, dass er angefangen hat zu telefonieren während der Verfolgungsjagd. Weil die so langweilig ist.
Wirklich so langweilig, auch so langweilig, wie ist nicht die aus Obi-Wan Kenobi noch langweiliger?
Die mit dem Mädchen?
Mit den Mofas?
Also der?
Nee, du meinst der Boba Fett, oder?
War es in Boba Fett, guck mal, schon mal so eintönig sind die Serien, dass man sie
verwechseln kann. Definitiv besser. Also die fand ich auch nicht scheiße vielleicht, aber halt lahm inszeniert, weil die Dinger lahm aussehen. Aber auch das fand ich wirklich besser. Mir fallen wenig langweiligere Verfolgungsjagden ein als diese Tuk-Tuk-Verfolgungsjagd.
Ich finde, die waren alle
Indiana Jones 5.
Ich finde, die waren alle super lang irgendwie, oder? Also ich weiß noch, zwischendurch Mitte des Films man dachte so, hä, irgendwie sind die Verfolgungsjagden so viele und so lang. Ja.
Das ist halt ein Staple von der Indiana Jones Reihe, dass es immer irgendwelche Verfolgungsjagden geben muss und dann haben sie das natürlich auch da eingefügt. Mhm. Aber jetzt habt ihr das ja schon ein bisschen vorweggenommen. Denn ich wollte eigentlich mal fragen, ich weiß ja gar nicht, ob wir dazu Zeit haben, aber ich nehme jetzt einfach die Zeit, warum denn noch ein 5. Teil? Ich meine, der 4. Teil ist 15 Jahre her. Warum macht man jetzt noch einen 5. Teil? Und ich glaube, also abgesehen von der offensichtlichen Antwort, ne, Geld, aber ich denke, dass sie sich wahrscheinlich gedacht haben, jetzt ist der 4. Teil nicht so gut angekommen. Jetzt machen wir noch einen 5. Teil. Und
so Schadensbegrenzung, oder?
Schadensbegrenzung, das triumphale Finale. Glaubt ihr das?
Geld im weitesten Sinne nicht nur wegen Geld, sondern um zu refinanzieren. Sie haben sich halt Lucasfilm gekauft, Disney, für mehrere Milliarden. Und dann haben sie fast schon direkt danach den neuen Indiana Jones angekündigt. Hm. Das ist ja kein Zufall. Also nicht einfach nur, um Geld zu scheffeln, sondern um das Geld wieder reinzuholen, das sie gerade ausgegeben haben. Und sie haben dann sehr lange gebraucht, das umzusetzen, weil ja Spielberg irgendwann gegangen ist. Da war da auch nicht mehr den Esprit gefühlt. Und und dann ist halt James Mangold reingesprungen, was ich ja die ganze Zeit für eine gute Idee hielt. Weil er hat ja auch Logan gemacht. Damit hat er schon mal einen perfekten Abgesang auf einen Superhelden gemacht. Und dann ist er ja prädestiniert, um das mit Indie auch zu tun. Aber nachher muss ich auch sagen, stimmt, Logan war jetzt nicht der lustigste Film. Der hat halt sehr schöne emotionale Szenen, an denen er sich entlanghangelt. Und ich würde behaupten, wenn ich Indiana Jones 5 was zugute halten muss, dann, dass er sehr schöne sentimentale Momente hat. Ob es mit der Patentochter ist oder mit Marion. So, und ohne jetzt irgendwas zu spoilern, aber es ist ja kein Geheimnis, dass hier dabei ist. Das sind so Sachen, okay, damit könnte es vielleicht funktionieren, aber was ich ja dem Film, weiß nicht, was ich nicht verzeihen kann, ist, dass er, um diese sentimentale Fallhöhe zu schaffen, muss er alles rückgängig machen, schon von Anfang an, das ist die Prämisse, alles rückgängig machen, was die Filme davor gemacht haben. Vor allem der Film davor, weil ja nur der vierte bis dahin eine Fortsetzung eine echte war. Hm. Also wirklich aufbauen auf den anderen Sachen. Die anderen waren ja Anthologiefilme, die einfach perfekt zusammengepasst haben. Und das da sind Fortsetzungen voneinander. Und um Indiana Jones 4 fortzusetzen, muss er erstmal sagen, ach, vergesst, was in Indiana Jones 4 passiert ist. Wir machen alles rückgängig. Und dann erzählen wir eigentlich dasselbe nochmal, um am selben Punkt wieder anzukommen wie Indiana Jones 4.
Okay, um das jetzt gleich noch mal ein bisschen genauer zu besprechen, würde ich sagen, machen wir gleich. Aber erstmal ein bisschen Werbung. Wer so wie Indiana Jones den ganzen Tag in irgendwelchen antiken Tempeln herumturnt, der macht sich über WLAN-Empfang wahrscheinlich keine Gedanken. Aber wir wohnen ja nicht in irgendwelchen Ruinen. Bei uns zu Hause soll das Internet doch bitteschön funktionieren. Und wenn nicht, dann ist das ganz schön ärgerlich. Allerdings, oft liegen die Probleme gar nicht am Internetanschluss, sondern am WLAN. Wie schön wäre es da, wenn es eine intelligente WLAN-Optimierung auf Knopfdruck geben würde? Nun, Vodafone hat genau das im Angebot. Nach einem Software-Update kann das WLAN durch Performance-Analysen optimiert werden und im Problemfall kann der Kundenservice noch besser helfen. Die Vodafone Super WLAN-Option ist für alle Bestands- und NeukundInnen kostenlos buchbar. Mehr Infos dazu in den Shownotes. So, aus der Werbung zurück zu Indiana Jones und dem Rat des Schicksals. Wir reden jetzt erstmal spoilerfrei darüber, später kommt da noch ein Spoilerteil. Ich würde einfach sagen, wir gehen das mal so ein bisschen chronologisch durch. Und der Film beginnt ja, das ist auch kein großes Geheimnis, mit einem großen Zeitsprung. Denn er beginnt eben nicht 1969, sondern 1944 in Deutschland. Und, das kann man sich ja schon denken, mit einem ziemlich stark digital de-agedem Harrison Ford. Lisa, wie hat denn dir der Anfang und wie hat dir vor allem das digital de-aging gefallen?
Also ich fand das Intro super. Ich mochte das. Ich fand das cool. Ich fand dieses, vor allem, na gut, das darf man natürlich nicht spoilern, aber ich fand es auch so, dieses ganze Dark, diesen Dark und Gritty Vibe, den man hatte, fand ich gut. Ich mochte halt diese Zugszene echt gerne. Das De-Aging fand ich an sich, also so vom, wie es dann im Endeffekt aussah, muss ich sagen, es sah von den Sachen, wo ich mich dran erinnern kann, eigentlich mit am besten aus. Aber es ist trotzdem immer noch leicht. Es hat diesen leichten, gruseligen Uncanny Valley-Touch trotzdem noch irgendwie. Ja. Ich weiß nicht. Ich finde, es hat sich auf jeden Fall schon verbessert, wenn ich so dran denke an, weiß ich nicht, CGI-Layer aus Rogue One. Da weiß ich noch, als es die Szene kam, so, oh, das ist irgendwie leicht gruselig. Hat sich schon was getan. Aber ich finde, ich weiß nicht, so diese Leere in den Augen habe ich trotzdem noch gespürt beim Jungen.
Ich fand, in den Momenten, wo Harrison Ford nach links oder rechts guckt, wo man so sein Gesicht im Profil
und sieht, wo es nicht ganz so dunkel Profil, ist,
ne? Das, da funktioniert es irgendwie nicht mehr. Aber so, also die Szene, die man auch im Trailer gesehen hat, ich finde, das sieht eigentlich ganz, also dieses von vorne in die Kamera gucken, das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
Aber ja, also wie gesagt, es war natürlich auch vorteilhaft, dass es tendenziell ein bisschen so dunkler und schattiger war an vielen
Wenn's
Stellen.
Wenn es denn dunkler und schattig war. Also, ja, also immer nicht, dann fand ich, sah es ganz gut aus, wenn er einen Schlapphut anhat und der Schatten halb durch sein Gesicht lief, sah es auch ganz gut aus. Aber die haben ja wirklich in der ersten Szene leuchten die ja mit der Taschenlampe ins Gesicht. So, guck mal, wie gut die Effekte sind, wollen sie sagen. Aber in Wirklichkeit sagen sie jedem, guck mal, das ist wirklich
digital. Guck mal, digital. Wie gruselig.
Falls du dir nicht sicher warst, guck, das ist digital. So, und das machen sie aber die ganze Zeit. Also viel zu viel Licht knallen sie drauf. Sie haben sehr viel Vertrauen in das De-Aging. Und du hast schon recht, wo es sich ins Profil dreht. Es gibt so eine Stelle, liegt er auf dem Boden und dreht sich und wendet sich so. Und du siehst es so hart. In dem Moment sah es so hart wie ein Videospiel aus, wie ein Cinematic aus einem Videospiel. Also das funktioniert halt nicht ganz. Ich verstehe, was Lisa meint. Generell scheinen die ersten 20 Minuten ja die beliebtesten 20 Minuten des Films zu sein.
So, das ist wieder so ein Film, wo du nur die ersten 20 Minuten guckst, Marco, wie bei einem
Film. Nee, eben nicht tatsächlich. Weil die haben dir ganz gut gezeigt, warum ich die nicht so geil finde wie Kingdom of the Crystal Skull. Ich habe mir das erwartet, weil schon im Vorfeld alle davon geschwärmt haben. Und ich fand auch im Trailer sah das ja gut aus, wo er halt im Halbschatten ist und das Gesicht kurz siehst und denkst, ah, okay, geht gerade so. Ich finde, die haben ganz gut gezeigt, warum James Mangold eben nicht Steven Spielberg ist. Was Spielberg bei den anderen 4 Filmen so geil macht, ist dieses Staging. Dieses wirklich innerhalb von einem Shot Sachen machen. Ob es jetzt ein Schwenk ist und dann schwenkst du irgendwo drauf, verziehst die Schärfe auf einen anderen Gegenstand oder etwas läuft in den Vordergrund, etwas in den Hintergrund, die Leute laufen hin und her. Robert Zemeckis macht das auch immer super in seinen Filmen, die zufälligerweise Steven Spielberg-Produktionen sind. Solche Sachen sind ja gar nicht. Also ich habe so wirklich versucht, darauf zu achten. Und mir fällt keiner ein. Mir fällt kein One-Shot ein, mir fällt kein geiler Schwenk ein, mir fällt nichts ein, mir fallen nur Zitate ein. Dass sie wirklich so versuchen, dass es so aussieht, dass man versucht, dass da eine Silhouette ist, dass mit diesen Schatten und dem Licht gespielt wird. Aber der ganze Film, ihr könnt euch einen x-beliebigen Frame aus dem Film nehmen, das ist so super flach alles. Es ist so modern digital, ohne hohe Kontraste, ohne starke Ausleuchtung. Digitalfilm kann super geil kontrastreich aussehen und stark beleuchtet sein, so wie ein Blade Runner 2049 oder ein Drive oder ein Dune sogar an manchen Stellen. Aber in den meisten Stellen wirkt dieser Film verwaschen und ein Mexiko-Filter aus Breaking Bad drüber gelegt. An vielen Stellen wirkt es so. Und das hätte es natürlich bei Spielberg nicht gegeben. Sogar bei Kingdom of the Crystal Skull nicht, weil der hat's ja mit alten Filmkameras, also mit alten Linsen aus den 70er Jahren gedreht, altes Filmmaterial aus den 70er Jahren benutzt. Es sieht halt nur dann scheiße aus, wenn da noch Greenscreen ist, auf den George Lucas bestanden hat.
So komische Ameisen auf einmal da.
Ja, genau. Dann sieht's halt natürlich doof aus. Aber an für sich, das Material, die Ausleuchtung, das war nie das Problem. Der Schnitt war nicht das Problem bei Kingdom of the Crystal Skull, aber bei dem Film schon. Und das haben mir die ersten 20 Minuten wirklich vor Augen geführt. Es gibt so ein anderes Handlungselement, wo man das auch merkt, wo der große Unterschied zwischen Spielberg und Mangold in diesem Film liegt. Und ich möchte daran erinnern, Mangold hat den Film mitgeschrieben. Zwar mit David Koepp, der auch die anderen Filme geschrieben hat, aber der hat ja auch den 4. verbrochen als Drehbuchdoktor. So, und zwar, es gibt ein Element, ich glaube, der Kollege David Hein hat das mal in seinem Video hervorgehoben. Das ist das Element des Zufalls in Indie-Filmen. Es passieren verrückte Zufälle und dadurch schafft es Indie zu überleben oder die anderen alle zu töten. In jedem einzelnen Film passiert da irgendwas. Ob es jetzt, keine Ahnung, im ersten ist, dass der Propeller den großen Wrestler da kaputt macht, also Pat Roach, oder ob es im 4. ist, dass er jemanden tritt und dann fällt er gegen den Schalter und dann geht die Düse an und dann verbrennen die ganzen Soldaten und so, ne? Das sind doofe Zufälle. Im 3. Teil schießt er einmal durch alle Nazis durch mit einer Pistole. War auch nicht sein Plan, passiert halt. Aber was ich euch gerade geschildert habe, waren Zufälle, die bedingt waren durch die Handlungen von Indy oder von seinem Kumpanen, egal wer es ist, ob es jetzt Marion ist oder sein Vater ist oder wer auch immer. All diese Figuren machen etwas und dann passiert etwas. Es ist halt vielleicht verrückt, aber es passiert nur deswegen, weil sie es getan haben. Und im 5. nicht. Im 5. passieren Dinge, die sind komplett zufällig und denen hat Indy nichts zu tun. Ich will jetzt nicht spoilern, deswegen sage ich ein Stichwort für beide Sachen, die in den ersten 20 Minuten passieren, Fliegerbombe. Er hat nichts damit zu tun. Zweimal, in den ersten 20 Minuten sorgt eine Fliegerbombe dafür, dass Indy überlebt und alle anderen sterben. Und damit hat er nichts zu tun. Er hat niemanden getreten, er hat nicht die Armee angerufen, soll angreifen, nichts. Es ist einfach Gottes Wille, dass Indy jetzt nicht stirbt. Und das ist ein großer entscheidender Unterschied zu allen anderen Indiana Jones Filmen.
Ich glaube, es gibt noch mehr Unterschiede. Vielleicht können wir das später noch. Ich überlege gerade. Also, naja,
aber gut. Ich glaube auch.
Achso, ich rede schon ein bisschen drum rum, ich weiß.
Ich wollte aber noch mal zu Marco sagen. Und zwar glaube ich aber auch, dass das diesen Zufällen ist ja auch so ein Charakteristikum von Indy eigentlich, dass er ja, obwohl er sozusagen diese ganzen Archäologie-Skills hat, diese ganzen Fight-Skills, dass er trotzdem halt auch eben diese Schwächen hat, dass er irgendwie, also einmal zum Beispiel, dass er keine Schlangen mag oder so. Und dass ihm halt ständig so diese Malheurs passieren. Und das macht ihn halt so zu dieser, sag ich mal, ja, authentischen Person. Genau.
Nahbar, ne? Obwohl er so ein Überheld ist. Irgendwie, ja, ich habe auch Angst
vor Schlangen. Dann hat er Angst vor
Schlangen. Genau, ich mag auch keine Schlangen. So nach dem Motto. Und ich kann auch kein Flugzeug landen. Weißt du, was ich meine? James Bond kann alles, aber er nicht.
Ich finde das ganz spannend. Bond, stimmt, ich finde es spannend irgendwie mit dem Zufall. Da muss ich mal drüber nachdenken, wenn ich den Film das nächste Mal gucke.
Ich werde den nie wieder in meinem ganzen Leben sehen. Aber ja, definitiv. Also wenn ich schon den vierten jetzt, 15 Jahre ausgehalten habe, dann ich sehe keinen Grund, diesen Film noch mal zu gucken. Ich müsste so drüber nachdenken. Es gibt bestimmt noch ein paar andere Zufälle. Das sind jetzt nur die in den 20 Minuten. Da war mir halt nach 20 Minuten klar, oh mein Gott. Sie haben Indy nicht verstanden. Sie haben nicht verstanden, wie die anderen Filme funktionieren. Das schoss mir durch den Kopf.
Können wir da noch, gibt's noch mehr Punkte, wo man sagen könnte, okay, da haben sie offensichtlich nicht verstanden, was den Appeal von Indiana Jones ausmacht. Denn nach diesem schönen Intro geht's ja in die Gegenwart. Also ich habe schon erwähnt, 1969. Sie feiern gerade die Rückkehr der Apollo 11 Crew. Also es ist das Zeitalter der Raumfahrt. Und das ist tatsächlich ein ganz nettes Detail gewesen, schöner Kontrast. In den alten Indie-Filmen, ihr erinnert euch, hingen ja die Studierenden oder ja vor allem die Studentinnen an den Lippen von Indiana Jones. Und im aktuellen Film dösen alle vor sich hin und eigentlich hat keiner so richtig Bock. Und das würde ich jetzt mal gerne so als Anlass nehmen, um so ein bisschen über die Figuren zu reden, die in dem Film mitmachen. Also natürlich in erster Linie Indiana Jones, also Harrison Ford. Und was mir hier aufgefallen ist, das ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass James Mangold eben, wie du schon gesagt hast, eine Dekonstruktion von Logan, also den Logan-Film eben gedreht hat. Denn das war ja so ein bisschen so ein Superhelden zu zeigen, nach seinem Zenit, wie geht's dem, wie ist er so drauf? Und im Prinzip ist es auch das Gleiche passiert jetzt hier in diesem Film mit Indy. Denn Indy ist ein super trauriger Mensch geworden. Ja. Wenn wir uns jetzt mal drin erinnern, das hast du, glaube ich, schon vorhin, das war das, was du meintest, dass der fünfte Film das alles rückgängig macht. Wie endet Teil 4? Teil 4 endet damit, dass er die Liebe seines Lebens heiratet, zumindest sagt uns der Film, dass das die Liebe seines Lebens ist. Und sie fahren glücklich in den Sonnenuntergang mit dem Just Married Auto. So, dieser Film ist es ein winziger Spoiler, aber es hat eigentlich keine Relevanz für den restlichen Film oder für den Plot, deswegen sag ich es jetzt trotzdem. Sein Sohn ist gestorben. Sein Sohn ist im Vietnamkrieg gestorben. Er hat sich extra enlistet, weil er seinem Vater eins auswischen wollte. Und deswegen ist die Ehe mit seiner Frau in die Brüche gegangen. Und ich weiß gar nicht, hat er eigentlich im ganzen Film mal an einer Stelle irgendwie wirklich gelacht oder gelächelt? Das war ja gerade das, was so den Indiana Jones in den alten Filmen ausgemacht hat. Also dieses Grinsen, dieses unsichere Grinsen in die Kamera oder halt auch einfach die tolle Chemie zwischen seinem Vater. Und jetzt ist Indy einfach nur ein gebrochener alter Mann und es ist super traurig.
Ja.
Und das ist auch das, was die nicht verstanden haben. Denn die Zeit von Indy ist definitiv vorbei. Das zeigt uns der Film ja auch. Und Mr. Plinkett von Red Letter Media, den ich hier ja ab und zu mal zitiere, der hat mal anlässlich von Indy 4 gesagt, wir schauen uns die Indy-Filme nicht wegen des Charakters von Indiana Jones an, sondern weil sie Eskapismus bieten. Also wir wollen so sein wie Indy, weil er cool ist und coole Dinge tut, weil er rund um die Erde fliegt und so. Aber das funktioniert aber nicht mehr, wenn er alt und gebrechlich ist. Und wie gesagt, das war auf Indy 4 gemünzt und jetzt ist Harrison Ford ja noch mal älter. Also David Hein hat das, glaube ich, auch in seiner Kritik gesagt, dass sie ja extra, also weiß nicht, Behauptung, aber klingt logisch, dass sie die Action-Szenen extra so konzipiert haben, dass sich Harrison Ford nicht groß bewegen muss, also dass er sitzen kann. Also die Action-Szenen, Indiana Jones vollbringt die Action-Szenen im Sitzen, nämlich in einem Tuk-Tuk oder auf dem Rücken von einem Pferd. Und so, das ist nicht cool. So, Fabian Rand Ende. Weiß nicht, könnt ihr euch dem anschließen oder bin ich dazu gemein? Lisa?
Ja, ich glaube, also was ich gedacht habe bei einem Film ist, dass auch so, oder was ich jetzt so wahrgenommen habe aus den alten Indie-Filmen, dass halt auch super viel der Komik dadurch entsteht, wie Harrison Ford oder halt Indie sich bewegt und also seine Mimik und Gestik einfach. Und ich finde, davon geht sehr viel verloren, auch irgendwie durch das Alter. Ich fand's wiederum ganz cool oder so ganz nett, dass es wenigstens so ein bisschen geowned, also so angesprochen wurde im Film. Da gibt's irgendwie so eine Szene, wo er und Helena da kurz drüber reden, dass er halt jetzt doch irgendwie älter ist und so. Ich habe tatsächlich das Erste, was ich gedacht habe, als ich ihn da so sad in seiner Wohnung gesehen habe, war Star Wars 7. Weil da ist es ja auch so, dass er, ich weiß nicht noch, wie gebrochen ich dann damals davon war, dass er und Leia ja nicht mehr zusammen sind und halt auch wegen des Sohns. Stimmt. Und stimmt, ich war nur so, oh, er hat wirklich überhaupt kein Glück irgendwie. Und ich meine, also da hatte ich sofort diese Parallele im Kopf. Und es ist natürlich, man kann es natürlich so ein bisschen darauf zurückführen, dass er, ja, weiß ich nicht, vielleicht in beiden Filmen spielt er ja so einen ähnlichen Charakter und die, also Leia und Marion, da könnte man durchaus ja auch Parallelen ziehen. Aber ich war so, das ist wirklich ganz schön Copy-Paste an der Stelle.
Es liegt vielleicht daran, dass Indiana Jones keine echte, runde, dreidimensionale Figur ist und sie sich das einfach da bedient haben bei einer anderen Figur.
Also, das ist jetzt nur meine Stelle. Ich glaube, der Grundgedanke ist schon, dass sie denken, die Figur, die Harrison Ford da spielt, wegen Harrison Ford passt, ist, sieht nicht beziehungsfähig aus. Man kann sich keine Story vorstellen, wo er von Anfang an mit einer Person zusammen ist. Seit dem zweiten Film ja schon nicht. Deswegen ist es ja ein Prequel. Mhm. Er spielt ja bewusst vor Marion Ravenwood, weil sie nicht wussten, wie sie mit Marion Ravenwood weitererzählen sollen, weil, also, ihr habt vorhin gemeint, irgendwann hat gesagt, das ist ein bisschen sexistisch. Ich finde den ersten Film sehr progressiv. Also für einen Film, der aus den 80er Jahren ist, mit so einer schlagfertigen, trinkfesten Frau, fand ich den schon sehr progressiv. Und dafür, dass er eigentlich sich in Rollenbildern bedient, die noch 40 Jahre vorher passiert sind, ist er sogar super progressiv. Und ich glaube, aufgrund dieser Figur wussten sie nicht, was sie damit machen sollen. Und das wussten sie auch für den fünften nicht. Deswegen haben sie Marion weitestgehend rausgeschrieben. Beim vierten haben sie es gerade so am Ende noch dazu reingesetzt. Und beim fünften weitestgehend rausgeschrieben, weil sie nicht wissen, was sie erzählen sollen.
Und Indies, also es ist ja auch so sein Charakterzug von den 80er-Jahre-Filmen jedenfalls, dass er eben so ein, ja, so ein bisschen Show wie Womanizer-Vibes hat. Und das, und wenn er jetzt mit Marion zusammen wäre, im quasi dann zweiten Teil, wenn es dann quasi kein Prequel gewesen wäre, dann hätte man diese Facette seines Charakters ja einfach nicht so also eigentlich nicht so weitererzählen können. Ja.
Okay, ihr habt jetzt die weibliche Figur an Indies Seite erwähnt und auch wenn sie jetzt Marion Ravenwood größtenteils rausgeschrieben haben, es gibt ja eine neue Figur, nämlich Helena Shaw, gespielt von Phoebe Waller-Bridge. Wie hat denn die euch gefallen? Denn, also, es wird ja immer gesagt, dass Phoebe Waller-Bridge ist halt voll die krasse Person. Also, sie hat ja mit Fleabag schon eine sehr, sehr gute Serie geschrieben und in Fleabag der auch die Hauptrolle gespielt. Seitdem, also sie hat einmal in dem Star Wars Assault, nee, Solo, A Star Wars Story, so rum.
Star Wars A Solo Story.
Okay, Star Wars A Solo Story, wäre auch cool gewesen. Die Roboterfrau gespielt und dann hat sie angeblich oder de facto die Dialoge im letzten James-Bond-Film ein bisschen aufgefrischt. Und ich weiß nicht, inwiefern sie jetzt am Skript auch beteiligt war, aber auf jeden Fall ist sie jetzt hier eine die Gegenspielerin. Ja, schon, kann man schon so sagen, die eine der Antagonistinnen zu Harry, zu Indiana Jones. Aber ich muss sagen, dafür, dass Phoebe Waller-Bridge ja schon offensichtlich eine sehr, sehr witzige Person ist, Helena Shaw ist erstaunlich unlustig. Also, wenn man das mal vergleicht mit dem anderen Antagonisten, nenne ich es jetzt mal, aus Indiana Jones 3, also, das ist ein ganz anderes Level. Also, die Interaktion zwischen den Figuren ist nicht mal halb so irgendwie intelligent oder geistreich wie jetzt das, was wir in Indiana Jones 5 sehen. Und das finde ich sehr schade, weil da ist sehr viel verschenktes Potenzial.
Phoebe Waller-Bridge hat halt hier nichts geschrieben. Das merkt man. Also, bei No Time to Die waren ja auch nicht die Dialoge das Problem, sondern die Story, mit der sie nichts zu tun hatte. So, sie hat so ein bisschen diesen Beziehungskram noch mal ein bisschen gefestigt zwischen Lea Seydoux und Daniel Craig. Aber sie kann ja auch nichts dafür, dass die zwei schon in Spectre keine Chemie hatten und man nicht glaubt, dass die zwei zusammengehören. Ja. Da kann die auch nichts retten. Da kann die noch so gute Dialoge schreiben. Ich liebe Fleabag. Also, man hört ja jetzt schon auch überall im Internet, ja, Phoebe Waller-Bridge sei das Problem. Ich sag, auf gar keinen Fall. Gib ihr noch ein paar bessere Dialoge, dann ist sie der richtige Sidekick. In einer anderen Dimension hätte ich gedacht, dass sie die Tochter von Marion Ravenwood ist. Das hätte, von der Chemie haben sie teilweise, waren sie da auf einem ähnlichen Level. So ein bisschen antagonistisch zueinander, aber gleichzeitig müssen sie sich zusammenraufen. An ihr hat's ja nicht gelegen.
Also ich finde auch,
muss auch was Gutes kriegen.
Ich glaube halt, also was mich ein bisschen gestört hat, also am Anfang war ich mir ein bisschen unsicher. Ich fand sie generell cool. Ich fand sie so als Person und diesen, dass sie halt, also erstmal nice Frauenfigur in Indiana Jones. Und dann fand ich halt das cool mit diesem, sag ich mal, diesem unterliegenden Thema, dass er halt eigentlich sozusagen bis zu einem gewissen Punkt nicht so genau weiß, inwiefern er ihr vertrauen kann, inwiefern nicht. Ich finde, wenn man jetzt sozusagen davon ausgeht, dass sie so als Comedy-Partnerin geschrieben sein sollen, dann hat man da wirklich viel verschenkt. Sonst finde ich, vor allem am Anfang hatte sie so ein bisschen, das ist dasselbe Problem, was ich mit Kate Blanchetts Rolle im vierten Teil habe. Da ist sie nämlich so sehr so eine Karikatur. Da, ich habe das Gefühl, jemand hat ja gesagt, spiel mal bitte eine Karikatur von einer russischen oder einer Sowjet-Offizierin. Und ich finde, ein bisschen am Anfang von halt Indy 5 ist das so ein wenig der Fall mit Helena. Da habe ich das Gefühl, jemand hat gesagt, spiel mal so eine, versprüh mal so ein bisschen quirky Explorer-Vibes irgendwie. Wobei ich sagen muss, dass ich es bei ihr ganz schön fand, dass sie halt wirklich eine Charakterentwicklung in dem Film hatte, dass sie am Anfang ja wirklich sehr egoistisch ist und einfach nur das Ding, ich spoiler wahrscheinlich gleich, sie hat eine schöne Charakterentwicklung, Punkt.
Ja.
Aber ja, wenn man bedenkt, was Phoebe Waller-Bridge in Fleabag gemacht hat, hätte man auf jeden Fall sie als Schauspielerin einfach viel mehr nutzen können, das stimmt.
Ja, und der letzte im Bunde ist Mads Mikkelsen als Jürgen Voller. Ja, solide, würde ich sagen, wobei man geht ja halt fairerweise sagen muss, die Bösewichte waren jetzt in den...
gespielt hat.
Ja, Mads Mikkelsen ist halt ein Bösewicht, funktioniert. Ja.
Also was ich sagen wollte, ist, das ist okay, aber ich meine, die Bösewichte waren ja jetzt in den Indie-Filmen eh nicht so was Besonderes. Also die Ausnahme vielleicht den ersten Teil, aber er ist jetzt nicht, würde ich sagen, jetzt der schlechteste Indiana Jones Bösewicht aller Zeiten oder so, ist halt ein solides Mittelfeld.
Nichts, was man nicht schon mal gesehen hat.
Ja,
irgendwie. Ja, erstens das, weder von ihm noch von Mads Mikkelsen. Ich finde schon sehr, orientiert sich schon sehr am dritten Teil, finde ich. An, wie heißt der Darsteller nochmal, der auch Dingsbums gespielt hat?
Meinst du den Donovan-Darsteller?
Den Glover. Wie heißt er?
Ich guck gerade.
Er hat in Game of Thrones Meister Pascal gespielt und in einem James Bond-Film For Your Eyes Only den Bösewicht. Wisst ihr, wen ich meine?
Diesen, ja.
Ich guck's jetzt parallel.
Julian Glover.
Ja.
Julian Glover heißt der Schauspieler.
Er hat mich ein bisschen sehr an seine Rolle erinnert, nur ein bisschen prominenter halt als bei Julian Glover. So der, wie soll ich sagen, Oligarch im Hintergrund. Obwohl das nicht ganz zutrifft. Er ist ja hier der Wissenschaftler, aber er hat ja anscheinend auch unendliche Mittel. So, die CIA tut, was er will in dem Film. Es ist halt, es ist schon sehr stretching. Er basiert auf Wernher von Braun, aber ich glaube, selbst Nazi-Wissenschaftler Wernher von Braun war nicht so Nazi wie Jürgen Voller. Glaube ich jetzt mal, ohne mich jetzt genau darüber informiert zu haben, wenn ich mich bei meinen Dokus noch richtig dran erinnere. Aber wer weiß schon, was Wernher von Braun für eine Gesinnung hatte. Zumindest wollte er, glaube ich, nicht Indiana Jones umbringen.
Wie findet ihr das eigentlich generell? Schon wieder Nazis. Ist das okay, weil es gehört irgendwie zu Indy einfach dazu? Siehe Teil 1 und 3? Oder ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil gibt es 1969 immer noch so viele Nazi-Schläferzellen in den USA? Man weiß es nicht.
Ich fand das vom vierten Jahr sehr kreativ, die Russen einfach zu nehmen. Es ging jetzt so banal, löse nicht kreativ, im Kalten Krieg die Russen zu nehmen. Aber doch, irgendwie für Indy schon. Ich glaube, Leute hätten erwartet, dass die Nazis kommen. Es gab ja auch genug Videospiele mit Indiana Jones. Da waren auch immer die Nazis. Es sind immer die Nazis. Und ich war so froh, dass dann der vierte Film gesagt hat, jetzt denkt man mal bitte eine Dekade weiter und nimm jetzt die Russen. So, weil ist ja eh so klischeebeladen alles, dann können es auch die Russen sein. Und im fünften sind es halt schon wieder die Nazis, aber super stretching. Also wirklich mit, ja, die Raketenwissenschaftler waren ja auch ein bisschen shady, die alten Nazi-Wissenschaftler, und dann sind halt die Bösen. Also, okay, jetzt habt ihr das aber wirklich so weit gezogen, wie es noch geht. Weil, wenn wir jetzt Indie in den 70er Jahren nochmal irgendwann kriegen würden, dann wird's mit den Nazis auch schwierig. Ich meine, es gibt bestimmt Nazis, von denen ich gerne sehen würde, dass Indie sie auspeitscht, aber ich glaube, das war nicht der Sinn der Geschichte.
Ist halt so ein, da haben sie, wollten sie halt so ein, wie man es ja auch quasi bei der Intro-Sequenz gemacht hat, durch das Thema auch nochmal so die Leute darauf lenken, guck mal, das ist das alte Indie von früher, da sind jetzt auch wieder Nazis. Und ja, ist halt, also wie Marco schon sagt, man kann eigentlich keine Gelegenheit auslassen, zu zeigen, wie scheiße Nazis sind, aber es ist natürlich jetzt vielleicht nicht so kreativ gesehen, dass, ja, das, was ist wie mit dem Antagonisten, es hat man halt auch schon irgendwie jetzt genug gesehen vielleicht. Ja.
Jetzt haben wir über die Figuren gesprochen, über die Story können wir jetzt im spoilerfreien Teil noch nicht so viel reden. Aber was mir so mittendrin aufgefallen ist, ich fühlte mich so sehr an No Time to Die erinnert. Ja. Also, weil beides sind ja Filme über einen alten in Anführungszeichen Actionhelden, der in Rente geht. Also James Bond ist in Rente gegangen, hier geht jetzt Indiana Jones in Rente, ganz am Anfang wird er in Rente geschickt. Beide haben eine Frau an ihrer Seite und bei beiden Filmen, und tatsächlich nicht nur eine Frau, sondern auch noch ein jüngeres Kind. Mhm. Und bei beiden Filmen habe ich mir gedacht, also da saß ich wirklich, ich erinnere mich noch, wie ich in No Time to Die im Kino saß und dachte so, okay, die Action ist kompetent inszeniert, also es sieht alles gut aus, aber es fühlt sich komplett leer an. Also
genau.
Ich fieber überhaupt nicht mit. Es lässt mich alles komplett kalt. Und da frage ich mich ja schon so ein bisschen, okay, aber warum? Warum ist das so? Also, du hast es vorhin schon gesagt, Marco. Du sagst, es ist langweilig. Und also, es ist ein bisschen schwer, das zu erklären, weil der Regisseur, James Mangold, hat ja sich von Steven Spielberg den Tipp geben lassen, also dass Indiana-Jones-Filme sind im Prinzip zweistündige Trailer. Und in einem Trailer passiert ja die ganze Zeit was. Es wird immer vorangetrieben, es muss immer weitergehen. Und das hat er sich wohl irgendwie von ihm abgeguckt. Und so ist es ja auch so hier, dass wir haben ständig, ist irgendwas in Bewegung. Ganz selten setzen sich mal Figuren hin für eine ruhige Minute und reden miteinander. Es wird ja immer irgendwas passiert, immer irgendeine Verfolgungsjagd gibt es, immer muss irgendwas weitergetrieben werden. Aber es ist irgendwie nicht spannend. Mhm. Und ich frag mich, warum. Also eine Erklärung, die ich jetzt habe, ist, dass tatsächlich, wenn man sich jetzt mal das mit den Action-Set-Pieces aus den ersten drei Teilen vergleicht, die sind ja nicht wirklich spektakulär. Aber die sind halt clever gemacht. Also in diesen Action-Szenen sind ja so kleine Elemente, wo sowas Überraschendes passiert. Wir haben den Zufall angesprochen, wo irgendwas Überraschendes passiert. Oder irgendwie, eigentlich sind es ja schon so ein bisschen so Slapstick-Sketche. So ein bisschen dick und doof mäßig. Und das fehlt halt hier voll. Also hier ist es halt alles sehr teuer, es sieht alles toll aus, aber so das Gehirnschmalz ist nicht so wirklich in die Action-Szenen reingeflossen, oder weiß ich nicht.
Das ist wirklich, ist nicht von Spielberg. So, das spürt man einfach.
So ein bisschen Action-Szene-Check. So.
Ja, es muss eine Verfolgungsjagd drin sein, weil schon immer eine drin war. Aber die Verfolgungsjagd selber hat nicht diese Dramaturgie, wie diese Lastwagengeschichte aus dem ersten Teil. Oder von mir aus die Lorenfahrt aus dem zweiten. Oder die Panzergeschichte im dritten. Ende.
Oder wo halt hier Indy alt mit dem Regenschirm die Vögel wegscheucht.
Ja.
Am Ende von der
Verfolgungsjagd. Ja, von Teil 3.
Genau. Es fehlt dieser Pfiff fehlt, ne?
Pfiff fehlt.
Das ist das eine. Und das andere ist, und das vergessen wir dann gerne, die Stories von diesen Filmen sind ja super einfach und cheesy, ist gar keine Frage. Aber jede Figur hat ja trotzdem eine Motivation, die sie so sehr treibt, dass du diese Anspannung mitfühlst. So, im ersten will er ja erstmal nur diesen Arc finden. So, er will einfach nur der Archäologe sein, der es gefunden hat. So, das ist der Anfang. Damit geht er erstmal rein. Damit ist Gier irgendwie sein Motivator. Aber was uns die Geschichte erzählt, ist, dass er diese Gier überwinden muss, die Augen schließen muss und akzeptieren muss, dass der Lost Ark verloren ist. und dafür hat er aber Marion und er ist selber ein besserer Mensch am Ende. So, das sind die Sachen. Und antreibend dazwischen ist es halt immer wieder die Lebensgefahr natürlich, aber auch, dass wir sehen, dass der Ark irgendwie mysteriös ist. Dass die Mäuse davon sterben und so. Wir sehen, dass da mehr ist als das, was er nicht weiß. So, das ist so spannend, das treibt den Film an. Und wenn du den zweiten siehst, dann geht's ja darum, dieses indische Dorf zu retten. Und infolgedessen geht's auch darum, all die Kinder aus diesen Minen zu retten. So, du hast auf einmal eine Motivation. Und im dritten geht's darum, den Vater aus den Fängen der Nazis zu befreien. Und dann am Ende sogar noch den Wunsch nach ewigem Leben selber zu überwinden und damit zu leben, was man hat. Und die Momente, die man mit dem Vater hat, zu genießen. So, all das ist da schon drin. Der vierte hat da schon Probleme. Aber der fünfte treibt's halt auf die Spitze, weil er ja alles rückgängig macht. Und was ist seine Motivation? Die müssen doch so reinschieben, er wird ja von der Polizei gesucht.
Ja, so, oder will er ja auch
das alles, um seinen Namen reinzuwaschen. Ja, und selbst das ist eine blöde Motivation, weil der Film selber sagt, ja, das CIA weiß ja das alles schon. Also er könnte nicht mal seinen Namen reinwaschen, weil es wird ihm vom Staat angehängt.
Aber er will auch schon ein bisschen auch verhindern, dass das Rad in die falschen Hände gerät.
Warte, ja, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu sehr spoiler, sorry. Ja. Können wir in den Spoiler-Part gehen?
Ja, das wäre jetzt mein Übergang gewesen. Okay. Dann sage ich jetzt einfach, wir gehen jetzt in den Spoiler-Part. Ich habe nämlich noch drei Punkte, die ich mit euch besprechen wollte. Aber wir können vielleicht jetzt auch darüber noch ein bisschen genauer reden. Das heißt, wenn ihr noch nicht im Kino wart und euch den Indiana Jones Teil 5 noch nicht angeschaut habt, dann seid euch jetzt bewusst, jetzt wird gespoilert. Bitte schön.
Ja, und seine Motivation, jetzt kann ich aber das Ende reden, egal welche Motivation er hatte für all das, am Ende trifft er ja nicht mal selbstständig eine Entscheidung. Also er trifft eine, aber sie wird ihm genommen von Phoebe Waller-Bridge, weil sie ihn K.O. haut und einfach mitnimmt. So, das ist der Heldenakt, den wir hier erzählt kriegen. So, er hat jeden Lebenswillen. Wir sehen einfach, wie man von Anfang bis Ende zusehends den Lebenswillen verliert. Er hatte eh keinen Grund, auf dieses Abenteuer zu gehen, weil sein Leben sinnlos geworden ist. Er ist bereit, sinnlos in der Vergangenheit zu sterben. Und das wird ihm sogar genommen. Und dann kriegt er halt dieses schöne, sentimentale Ende. Das aber streng genommen einfach nur das Ende ist vom vierten Teil.
Aber meinst du nicht, dass er auch ein bisschen auf die Reise gegangen ist, weil eben sein Leben so sinnlos war und er ein bisschen wieder.
Das ist keine geile Motivation für so eine Heldenfigur.
Und ich glaube, aber
für einen anderen Film ist es eine geile Motivation, aber nicht in dem.
Aber während er sozusagen auf der Reise war, so ein bisschen, sag ich mal, so aus Versehen und dann auch mit dem Ziel, dass er halt jetzt wieder was erlebt in dem Sinne, ist ihm ja währenddessen sozusagen aufgefallen, also sozusagen so die ganzen alten Sachen, warum er ja teilweise auch Sachen gemacht hat, dass er eben halt nicht will, dass dieses Rad halt an die falschen Leute gerät.
Das war in den anderen Filmen teilweise auch schon, aber da fand ich das auch schon immer ziemlich schwach. Weil, also klar, dass die Bundeslade darf nicht in die Hände der Nazis gelangen. Weiß nicht, wissen wir eigentlich im fünften Teil, wissen wir das von Anfang an, dass dieses Rad des Schicksals, dass das die Zeit zurückdrehen kann? Das wird doch eigentlich erst ganz am Ende so wirklich klar, oder?
Ich weiß das gerade nicht mehr. Also, das
war für mich keine Überraschung, weil das Ganze, ich meine, das heißt Rad des Schicksals.
Es wird auch im Trailer, wird es schon enthüllt.
Ja, stimmt, es wird im Trailer gesagt, ne?
Ja. Aber trotzdem irgendwie, es wirkte für mich nicht so ganz klar, warum ist das jetzt so schlimm, wenn die da, also, ja, mächtiges Artefakt, okay, aber es war jetzt irgendwie für mich nicht ganz so klar. Aber ich wollte mal, dann trifft das ja jetzt eigentlich ganz gut den Punkt, denn das Ende im Finale, immerhin, sie tun etwas, das gab's noch vorher noch nie, und sie toppen den vierten Teil mit den Aliens, denn reist in die Zeit zurück, in die Antike, und wir sehen die Invasion der Römer. Ich muss sagen, so, auf dem Papier ist es schon okay, finde ich, weil irgendwie jeder Indie-Film hat ja am Ende irgendwie was Bescheuertes, Übernatürliches. Aber
das ist aber nicht übernatürlich.
Ja, genau, das wollte ich nämlich jetzt sagen, weil es fühlt sich aber an halt wie, also Zeitreisen wie Sci-Fi. Ja. Und Sci-Fi passt für meinen Geschmack nicht zu Indiana Jones.
Aber Aliens sind ja auch Sci-Fi.
Ja, deswegen, auch das hat ja nicht so gut gepasst. Also, ja, okay. Weißt du, ich glaube, da saß einer neben mir im Kino und hat so ungläubig den Kopf geschüttelt, nope, das ist zu viel. Ja. Weißt du, wie es war bei euch?
Ja, ich war derjenige, der geschüttelt hat, nur
nicht neben Marco dir. Saß neben dir.
Also das Ding ist halt, Aliens sind für mich auch eine Art von Übernatürlichkeit. Weil das ist etwas, das sind Vorstellungen von uns, so wie man sich Götter vorstellt. Wir wissen eigentlich nicht. Am Ende ist es nur eine Mikrobe irgendwo in einem tiefgefroren auf dem Titan oder sowas. Und das ist schon das erste Alien, das wir jemals entdecken werden. Ne? Also das sind alles so fantastische Wunschvorstellungen. Und deswegen fand ich Aliens nie das Problem im vierten. Beim fünften, an für sich mag ich die Idee, Zeitreisen, Archimedes. Ich mochte das alles. Ich mochte, dass sie die eine Armbanduhr gefunden haben und so. Damit hatte ich kein Problem. Aber dass der Film selber auch sagt, das ist Mathematik. Alles, was wir erleben, und sie sagen es wirklich, ist Mathematik. Und mit der Magie der Mathematik reisen wir jetzt durch die Zeit, weil es ist logisch. Und ich so, nein, das ist nicht logisch. Das widerspricht allen Gesetzen der Thermodynamik und der Relativitätstheorie. Und es ist totaler Blödsinn, dass du mir sagst, das ist Mathematik.
Das hätte man mir früher mal sagen sollen im Matheunterricht, als ich das alles langweilig fand. So, wenn du das alles kannst, Lisa, dann kannst du in der Zeit reisen.
Guck mal, der Typ, der die Fläche von einem Zylinder berechnet hat, hat auch berechnet, wie wir die Vergangenheit reisen. So, was zum Teufel? Und dann habe ich da nur ich das falsch verstanden oder war nicht sogar ist wirklich merkwürdig, dass der Rechenfehler in Anführungsstrichen von Voller, dass der ihn ausgerechnet zu dieser 3 Jahre andauernden Schlacht von ihr wisst schon, wo Archimedes dabei
Syrakus
war, zu dieser Syrakus, yeah. Syrakus auf Deutsch, irgendwie so ähnlich. Und ist ausgerechnet zu dieser Schlacht werden sie geführt. Er wollte nach 1939, glaube ich, oder so, ne?
Ja.
Ja. Weil irgendwie, also genau, es war ja irgendwie, weil sie den Kontinentaldrift nicht berechnet
ja,
haben.
Ja, ja, klar, aber dann halt genau zu dem Zeitpunkt dort.
War das nicht aber, oder bilde ich mir das gerade ein? Ich weiß nicht, ob ich das geträumt habe oder ob es gesagt wurde, aber dass nicht Archimedes irgendwie auch das gebaut hat, damit jemand.
Damit er wieder zurück kann. So wurde es gesagt, es war nie so gebaut, damit, dass du einfach so mir nichts, dir nichts durch die Zeit reisen kannst, sondern es wurde absichtlich von Archimedes so gebaut, dass er auch wieder zurückkommen kann.
Also,
es war übrigens die Belagerung von Syrakus aus dem Zweiten Punischen Krieg, also du hattest recht.
Und doch Syrakus. Aber dann würde ja, die Kontinentaldrift gar keine Rolle spielen.
Ich kenne mich in der Zeitreisen-Mathematik nicht so aus.
Es ist doch Mathemagie, Marco.
Ja, eben, das ist Mathemagie. Es ist so, es gibt doch diesen unsäglichen Satz aus Star Trek Discovery. Sie eine sagt, Science ist this is science. Also ja, science. Genau. Das habt ihr ja gerade als in dieses Drehbuch geschrieben. This is science. Nein, nicht. Ich finde die Idee aber eigentlich gut. Eigentlich gut. Aber wie gesagt, der Film war zu lange kaputt. Er will da drin sterben, okay, hätte ich sogar krass gefunden, wenn sie ihn da hätten sterben lassen.
Ja.
Aber dann hätte er eine Entscheidung getroffen. Aber die Entscheidung wird ihm genommen. Und sie wird ihm genommen, damit er wieder dort ankommt, wo er war. So, das war schon das Ende vom vierten. Nur ohne Shia LaBeouf. Aber dass der nicht zurückkommt, war mir klar, weil er keine Filme mehr machen will. Keine Mainstream-Filme zumindest.
Aber so. Das mussten sie schon irgendwie auch machen für Indy als Figur, oder? Weil ich glaube, wenn sie ihn jetzt irgendwo Science-Fiction-mäßig oder mathematisch in die Zeit reisen lassen und da sterben lassen, dann wäre es ja sowas, sag ich mal, was dann mit ihm als Figur verbunden ist. Also es wäre sozusagen ist es bodenständiger, dass er in unserer Zeitlinie stirbt für uns, so als Identifikation mit der Figur, glaube ich, oder?
An für sich finde ich so oder so gut, dass sie nicht einfach einen billigen Heldentod einbauen. Also einen billigen Heldentod, wohlgemerkt, weil das hat der andere Film gemacht, von dem du geredet hast, Fabian. Ich mag übrigens sehr deinen Vergleich. Ich mag wirklich sehr den Vergleich. Das ist ähnlich bei No Time to Die. Und ähnlich bei No Time to Die fühlt sich das alles leer an. Bei No Time to Die fühlt es sich für mich leer an, weil, guck mal, ich bin der größte Bond-Fan unter dieser Sonne. Und eigentlich müsste ich vor Verzückung explodieren, weil No Time to Die so aufgeladen ist mit geilen Hommagen und Nostalgie-Sachen, ne? Aber er präsentiert sie mir immer wie so ein kleines Kind, das stolz auf die Wachsmalzeichnung ist, dass es gemacht hat, aber die sieht scheiße aus. So, und
das triggert gerade voll das Kindheitstrauma von mir, weil ich mal im Kindergarten war und eine Wachsmalzeichnung gemacht habe und so ein Kind neben mir meinte, das sieht scheiße aus.
Ich wünschte, jemand wäre zu denen so ehrlich gewesen bei No Time to Die. Ich habe halt nie geglaubt, dass Lea Seydoux und Daniel Craig ein Traumpaar sind. Ich habe es nie geglaubt. Nee. Die haben ja im Casino Royale mit ihm und Eva Green das perfekte Traumpaar gezeigt. Und wenn du dann Lea Seydoux daneben hältst, und Lea Seydoux ist eine super Schauspielerin, Daniel Craig ist ein super Schauspieler, und die zwei haben keine Chemie. Und selbst Anna de Armas und Daniel Craig haben halt eine geil, viel bessere Chemie in diesen 5 Minuten als die zwei in Spectre und No Time to Die zusammen. Als in 5 Stunden Film haben die in 5 Minuten bessere Chemie.
Da ist irgendwie so emotionale Kälte zwischen denen.
Ja. Und da konterkariert sich der Film einfach selbst. Die hatten so eine gute Chemie, dass ich vergessen habe, dass die beide zusammen in Knives Out so gespielt haben, also als Mentor und Hauptfigur gespielt haben eigentlich. Ja. Das hatte ich vergessen. Das hatte ich einfach vergessen, weil sie so gut gepasst hat. Und das so ähnlich arbeitet Indiana Jones 5 auch. Du hast die ganze Zeit Fallbacks, wo du ganz kurz dran erinnert wirst, wie es früher war. Und wenn es nur die ersten 20 Minuten sind, Nazis, Nazischloss, lauter Nazi-Soldaten, die abgeschossen werden, wie geil. Ja, und daran wirst du zwar erinnert, aber gleichzeitig werde ich ja daran erinnert, dass es bei weitem nicht so gut ist wie früher. Und das ist eine ganz schlechte Idee.
Lisa, jetzt hat Marco so viel geredet. Wie hat denn dir das Zeitreisekonzept gefallen? Also hättest du dich damit anfreunden können?
Mir ging es irgendwie so wie bei dir, da, wie du es meintest, ganz am Anfang tatsächlich. Ich war so, eigentlich ist es jetzt nicht verrückter. Irgendwie ist es, also auf dem Papier kann man machen, aber irgendwie fühlt es sich trotzdem komisch an.
Ja.
Aber ich weiß auch nicht genau, warum. Eigentlich war es auch nicht. Nee, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich durch diesen Podcast die Erleuchtung jetzt kriege. Aber
Ich hab alles echt, klar. Ich hab noch, ich hoffe, ihr habt noch ein paar Minuten Zeit, denn ich würde gerne noch über 2 Punkte mit euch reden. Mhm. Also zum einen ist mir so die Frage gekommen, also irgendwie funktioniert die Indie-Formel nicht mehr und ob das auch so ein bisschen an der Zeit liegt, denn der Film spielt ja nun mal Ende der 60er. Also die Welt ist wortwörtlich kleiner geworden. Es gibt kommerziellen Flugverkehr. Die letzte antike Stätte ist in dem Film ein Touristen-Hotspot tatsächlich. Die ist nicht irgendwo mitten im Dschungel, sondern die sind mit dem Auto hingefahren. Mhm. Und da habe ich mich so gefragt, ist jetzt einfach die Zeit von Abenteuerfilmen einfach vorbei? Oder
ich glaub, brauchen, ja? Also, ich wollte nur sagen, dass ich nicht weiß, ob es daran liegt, an der Zeit, in der der Film spielt, sondern in der Zeit, in der die Filme, die letzten beiden, produziert worden sind. Weil für mich, also als ja sag ich mal nicht Hardcore-Indie-Fan, als so normale Indie-Guckerin, habe ich so den Eindruck, dass ganz viel von diesem Indie-Charme halt eben, was auf dem basiert, was Marco auch gesagt hat, halt, dass es an Serials angelehnt ist und dass es immer so einen leichten B-Movie-Touch hat. Und irgendwie wurde es durch die letzten beiden Filme einfach so ein bisschen blockbusterisiert.
Ja, das ist irgendwie das heutzutage undenkbar, ne? So diese B-Movie-ähnlichen Filme, diese Mid-Range. Also es gibt die Indie-Filme, also Indie-Filme mit INDIE, also die Independent-Filme, Blockbuster gibt es und so das in der Mitte. So, das ist alles weggefallen und die so B-Movies gibt's ja auch gar nicht mehr. Das sind alles heute alles bei Netflix. Ja.
Ich würde das verneinen. Weil es ganz starken Gegenbeweis gibt. Fluch der Karibik.
Sag mal.
Fluch der Karibik, wir sagen gerne, das ist Piratenfilm, das ist eigentlich ein Abenteuerfilm. Es ist eigentlich genau das. Und es war mega erfolgreich. Die ersten 3 waren unglaublich erfolgreich, der 4. auch noch. Und am 5. sind sie nicht mehr über diesen Break-Even-Point richtig rübergekommen, weil es sich totgeritten hat. Die ersten 3, vor allem der allererste, waren halt fantastische Filme, so wie die ersten Indiana Jones ein fantastischer Film war. Und dann hast du halt eine geile Trilogie. Und dann wissen sie aber nicht, wie sie weiter mitmachen sollen. Die Mumie war ein super erfolgreicher Film. Der 2. auch noch, aber der 2. war halt schon scheiße. Und da ging's auch schon bergab. Die Abenteuerfilme sind nicht ausgestorben. Die Frage ist halt nur, wo sie spielen, wann sie spielen, mit wem sie sind. In dem Videospielbereich Uncharted. Also ich sag jetzt bewusst nicht der Uncharted-Film, weil der hat's ja nicht hingekriegt, diese Magie einzufangen. Aber die Uncharted-Spiele, die spielen ja sogar in der Gegenwart. Die spielen mit Handys und allem. Also du musst nicht mal zurück zur Wehrmachtszeit reisen, was wir alle noch gedacht haben, oder zurück in die Zeit der Piraten in der Karibik, sondern du kannst auch in der Gegenwart geile Abenteuerfilme erzählen oder Abenteuergeschichten erzählen. Aber du musst sie halt haben. Das sind halt, ne, ich glaube nicht, dass die Zeit vorbei ist. Ich glaube nur, die richtige ist noch nicht da.
Ich wollte auch nur sagen, dass ich glaube, dass es jetzt bei Indie spezifisch vielleicht damit zusammenhängt, dass der jetzt zum Beispiel der 5. Film nicht ganz, weil eben gerade bei Indie dieses B-Movie-Serial-Ding so stark ist. Bei Abenteuerfilmen glaube ich auch nicht, dass die Zeit unbedingt vorbei ist. Also es gab ja auch gerade, ich habe den leider immer noch nicht gesehen, ich wollte ihn gucken, diesen Dungeons and Dragons-Film, den fanden ja Leute auch ganz cool, glaube ich. Ne? Also in meiner, und den wollte ich eigentlich gucken und aus irgendeinem Grund habe ich es nicht geschafft, ich weiß gar nicht wieso. Aber deswegen, aber trotzdem vielleicht ist er ja an sich gut.
Er ist immer noch gut. Er ist wie Star Trek, also der 2009er Star Trek von Abrams plus mit Dungeons and Dragons. Und es klingt wie eine ganz schlechte Mischung, aber ich habe den sogar 2-mal im Kino gesehen, weil ich den wirklich unterhaltsam finde. Und von allen Leuten, die ich mit reingeschleppt habe, habe ich nichts anderes gehört. Also die Mund-zu-Mund-Propaganda ist auch gut bei dem Film, aber es ist halt Dungeons and Dragons und dann auch mit so dem mutigen Ansatz, dass es sich anfühlt wie eine Pen-and-Paper-Runde und nicht wie wie Herr der Ringe 2.0, sondern es fühlt sich wie einfach ein kurzweiliges Abenteuer an. Und das ist lustig und stimmt. Das ist im weitesten Sinne ein Abenteuerfilm, du hast absolut recht. Das ist ja eben nicht diese Fantasy-Epen-Geschichte.
Also suchen ja auch was an, glaube ich. Also ich habe es, wie gesagt, ja nicht gesehen, aber ich dachte, das ist so ein Ding, wo die halt auch auf der Suche nach so einem irgendeinem Artefakt oder irgendeinem halt Ding sind und dann
magischen Gegenstand mal wieder.
Genau. Ja. Und
ich meine, ist halt die Frage, wie man Abenteuerfilme definiert, ne? Aber sowas sind für mich Abenteuerfilme, ne? Oder nehmen wir zum Beispiel aus den 90er Jahren Die drei Musketiere von 93. Ist es ein Mantel-Degen-Film? Ja. Ist es aber auch ein Abenteuerfilm? Irgendwie schon, ja. Also Abenteuer ist wirklich ein sehr weites Wort. Also du kannst ja, also wenn du es jetzt nur auf Archäologen und Artefakte beschränkst, dann wird's eng. Wir haben ja, Uncharted sind's ja nicht mal Archäologen. Also wenn du, also dann wird's wirklich sehr eng. Aber wie gesagt, in diese Abenteuer-Filmschiene fällt auch in Flucht der Karibik rein. Und das waren lange Zeit ein paar der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Also wir sind alle super empfänglich dafür, wenn's die richtige Geschichte von den richtigen Menschen umgesetzt ist.
Ein Abenteuerfilm-Spin-Off, das ich sehr gerne geguckt hätte, was es aber nicht geben wird, wäre Fantastische Tierwesen meets Indiana Jones gewesen. Weil so hatte ich ja eigentlich gehofft, dass diese Filmreihe wird. Und dann wurde es ein Polit-Thriller mit Nazis. Naja, aber da haben wir ja schon mal geredet. Das ist
schon sehr Indie damit, oder?
Bitte?
Schon sehr Indie damit bei den ganzen Nazis. Und Mads Mikkelsen schon wieder.
Und Mads Mikkelsen
als schon Nazi. Wieder.
Als Nazi. Genau. Einen letzten Punkt habe ich noch. Und zwar, wir haben jetzt schon anfangs gesagt, dass es jetzt endlich der finale Film in der Indiana Jones Reihe. Harrison Ford hat gesagt, wenn er tot ist, ist auch Indiana Jones tot. Also sie haben bei Lucasfilm auch gesagt, sie werden das nicht recasten. Aber was ich mich frage, ist Indy denn jetzt wirklich in Rente? Denn wir sehen ganz am Ende, in der letzten Szene ja, wie er seinen Hut im übertragenen Sinne wieder vom Haken nimmt. Mhm. Also von der Wäscheleine natürlich. Also warum inszeniert man das so, wenn man doch eigentlich sagen will, das ist der letzte Harrison Ford, der letzte Indiana Jones Film und jetzt ist Indiana Jones endgültig in Rente und dann nimmt er sein Fedora wieder von der Wäscheleine oder weiß nicht, oder ist das so ein Sexding und er muss das auch im Bett tragen? Ich weiß es nicht, aber das ist so das, was ich mir gesagt habe.
Also ich weiß nicht, ob es einfach die allgemeine Meinung ist oder jetzt eine crazy Lisa-Theorie ist, aber ich habe gedacht, als ich diese Szene gesehen habe, dieser Hut wurde extrem schnell weggesnatcht von der Wäscheleine und Harrison Ford bzw. Indy ist ja relativ alt und irgendwie hat er diese schnellen Bewegungen im Film nicht gemacht. Deswegen dachte ich, vielleicht hat Helena den weggenommen.
Aber die ist auch gerade über die Straße gelaufen in der gleichen Aufnahme.
Aber nee, nicht in der echt in der
Ich dachte, die Kamera ist nur hochgeschwenkt dann, oder?
Ach so, ich dachte, in meiner Erinnerung war es so, dass
also es vielleicht nicht die gleiche, aber es fühlt sich halt so an, weil die Kamera geht von ihr hoch und dann hast du die Aufnahme, wie sie hoch vorbeifährt an dem zu diesem Hut. Also es muss nicht dieselbe sein, aber suggestiv, der Schnitt ist suggestiv.
Also sie ist auch vorher, glaube ich, rausgegangen schon aus der
Wohnung. Ja, eben, sie läuft da über die Straße und dann geht die Kamera
hoch. Ja, okay, die Theorie ist wieder die
das war
ich nehme jetzt eben alles zurück.
Aber das weißt du, was Phoebe Waller-Bridges macht als nächstes?
Nee, doch, weiß ich.
Weißt du nicht?
Tomb Raider. Weiß ich nicht. Doch, das weiß ich, das wusste ich doch mal.
Also sie produziert Amazon. Die Serie. Ja, genau, aber sie ist nicht Lara Croft. Aber das traue ich ihr halt zu, dass sie eine coole Tomb Raider-Serie schreiben könnte.
Ich glaube, das ist vielleicht dann wirklich Wunschdenken, weil ich muss sagen, ich habe ja schon gesagt, ich mochte Helena und ich habe zwischendurch im Film auch gedacht, dass ich mir irgendwie auch vorstellen könnte, dass sie halt so ein Archäologie-Spin-Off kriegen. Also ich würde es gucken, sage ich mal so. Ich finde sie, man hat ja gesehen, sie hat auch viel archäologisches Wissen, sie ist nicht auf den Mund gefallen, sie ist auch so spontan und so. Also ich könnte sie mir auch als Figur so in einem Einzelfilm vorstellen. Fabian und Marco gucken extrem unbegeistert.
ich fand, man hat Phoebe Waller-Bridges mit dem Film keinen Gefallen getan und ich freue mich einfach auf ihre Tomb Raider-Serie. Ich freue mich wirklich drauf, weil Killing Eve habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen, aber alle lieben es ja. Also alle, die es gesehen haben, lieben es. Und das ist eine Serie, die hat ja auch Action. Ja. Also nur anhand von Fleabag könnte man nicht sagen, ob die jetzt wirklich eine geile Action-Serie schreiben könnte. Aber wenn sie Killing Eve geschrieben hat und alle das super finden, dann habe ich volles Vertrauen in sie und ich werde Killing Eve auch noch nachholen.
Und, dann nehme ich das jetzt als mein Vessel, die Tomb Raider-Serie. Das, obwohl ich
nicht ganz vorbei.
Nee.
Vinny ist auch nicht ganz vorbei, weil es kommt ein Videospiel in den nächsten Jahren noch raus. Oh. Dass man große Hoffnung setzt, weil es ist von Respawn Entertainment. Nicht, dass ich was Falsches sage. Es ist auf jeden Fall ein gutes Studio. Also die Wolfenstein-Spiele gemacht haben.
Mhm. Das, ja, da war ja zumindest der erste Teil von ein paar Jahren, der war ja gut. Ja, den habe ich auch gespielt.
Ich will nichts Falsches sagen. Nee, die Machine Games, sorry, nicht Respawn. Machine Games hat es gemacht. Und die Wolfenstein-Spiele, die letzten waren echt ziemlich gut. Und deswegen wünsche ich mir was für das Spiel. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sie nicht Harrison Fords Gesicht dafür kriegen. Oder dass Harrison Ford, wie so oft alles egal ist, in dem Gesicht eh dafür hergibt und seine Stimme. Wer weiß das schon so genau. Harrison Ford ist auch so geil,
ja. Vielleicht ist das, so, ja, okay.
Weißt du, das Ding ist, es gab einen Trost für mich nach Indiana Jones 4. Und das möchte ich hier an der Stelle noch mal erwähnen.
4 oder 5?
Nach 4. Es gab damals einen Trost für mich. Und zwar, ich glaube, 3 Jahre später, 2011 müsste es gewesen sein, kam Tim und Struppi raus von Spielberg und Peter Jackson. Und der Tim und Struppi-Film ist für mich immer der Film, der Indiana Jones 4 gewesen, der uns versprochen wurde. Und der zeigt mir auch nochmal, das ist bis heute einer meiner absoluten Lieblingsanimationsfilme ever. Und der zeigt mir, wie fantastisch das Animationsfilmgenre auch heute noch funktioniert. Auch wenn es da natürlich sehr leicht ist, weil es halt inhaltlich sehr nah an Indiana Jones einfach ist. Aber das ist der Indiana Jones-Film, den ich mir gewünscht hätte, sowohl von 4 als auch von 5.
Okay, also hast du noch ein bisschen inneren Frieden gefunden durch Tim und Struppi.
Ja, es tut auch gleichzeitig ein bisschen weh, weil es waren ja 3 Filme angekündigt. Und der zweite hätte von Peter Jackson sein sollen, der dritte von irgendjemand anderem, und es ist nie passiert. Und wenn du, ich habe ja Peter Jackson einmal getroffen und habe ihn danach gefragt, und er ist der Frage auch nur ausgewichen.
Oh nein.
Und dann hast du gemerkt, oh nein. Er arbeitet an irgendwas, hat man gemerkt, aber er wollte nicht sagen, was. Turns out, es war die Beatles-Doku, an der er gearbeitet hat. Zu der Zeit, als ich ihn gefragt habe.
Aber ich kann mir vorstellen, dass er sich trotzdem darüber gefreut hat, dass du die Frage gestellt hast, weil ich glaube nicht, dass das immer die erste Frage wäre, die Peter Jackson gestellt wird.
Er hat sich schon ein bisschen gefreut. Ich hatte schon den Eindruck, aber er war schon mehr in diesem Anti-Spionage-Modus. Der will irgendwas aus mir rausziehen, was ich nicht sagen darf oder will. Und deswegen er war ein bisschen passiv, aber hat gemerkt, als die Kamera aus war, dass er sehr dankbar dafür war, dass ich mich wirklich interessiere für alles, was er noch macht, außer Herr der Ringe.
Schön.
Okay, also auch wenn jetzt Indiana Jones 5 vielleicht nicht der beste Abenteuerfilm aller Zeiten war oder überhaupt der beste Indie-Film, gibt auch für Abenteuerfilm-Fans da draußen immer noch genug, auf das wir uns freuen können. Sei es ein Animationsfilm oder eine Serie oder vielleicht ein Videospiel. Insofern würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an euch, Lisa und Marco, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas und Lisa Oppermann. Regie Ron Harupa, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.